Können wir bitte weitergehen? Ich möchte nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hä? Wirklich, wieso? Wieso machst du das, oder? Weil, nee, echt, das weisst ja zum Voraus.
Also ich höre, ich sehe gerade, der Moski macht im Hintergrund eine Schnapsflasche auf, um sich zu beruhigen. Aber Weizen, echte Weizen, ist ganz wichtig.
Zack Snyder hat wirklich die Millionen ins Welternährungsprogramm sollen stecken, oder? Sind wir mal wirklich jetzt ehrlich, da muss man Lanzen brechen, oder? Bei all dem Slow-Mo Weizen, das geht, das ist einfach ein Hirse, sorry.
Happy New Year hier im Schaumal-Podcast. Wir sind wieder zu dritt da. Der Tommy am anderen Ende, weit weg am Mikrofon. Hallo Tommy.
Hallo zusammen.
Und der Mephisto am anderen Ende. Mephisto ist auch bereit. Er isst noch einen Zimtschneck.
Ich bin bereit. Ich und mein Zimtschneck sind bereit. Ich und mein Zimtschneck und mein Karamellkaffee sind bereit.
Genau. Und wir haben hier die erste Folge im 2025 im Schaumal-Podcast. Und wir haben eigentlich nicht so ein angenehmes Thema. Wir reden nämlich noch über das letzte Jahr, machen einen Rückblick von unseren Enttäuschungen. Und das ist ja nicht so ein guter Einstieg, oder?
Du hast im Fall jetzt gerade ein bisschen getönt wie so der Arena-Moderator, der ein unangenehmes Thema anspricht. Ja, wir haben jetzt noch ein unangenehmes Thema. Also ging es irgendwie, ich weiß auch nicht, um die neue Statistik zu irgendwelchen Gewaltdelikten oder so. Aber nein, ist okay.
Es ist ja so, wir schauen ja unsere Enttäuschung an. Und ich glaube, das gibt so ein kleines Arena. Vielleicht muss ich das ein bisschen moderieren. Ja. Wir haben im Vorgespräch, ist es schon ein bisschen abgegangen, habt ihr ja da schon ein bisschen, muss ich auch euch ein bisschen zügeln.
Ich habe mich im Zimtschneck beruhigt, ich weiß nicht, was ihr habt. Wahrscheinlich schmatzt es jetzt im Mikrofon, das tut mir schon mal leid. So.
Ehrlich gesagt, aber dass wir noch etwas, ja Tommy.
Hey, im Fall ja schon ein bisschen Angst, oder, dass es jetzt gerade ein bisschen abgeht, weil wahrscheinlich habe ich ein paar Sachen, die ein bisschen zu reden geben hier. Auf mir enttäuschen.
Also, dann sind wir gespannt.
Genau.
Und ich möchte aber mit etwas Erfreuliches einsteigen, mit einer Mini-Statistik, weil ich habe nämlich geschaut, wie viele Folgen das wir im 2024 hatten und wir haben 40 Folgen aufgenommen letztes Jahr und ich finde das ja nicht so schlecht, oder? Das ist wirklich fast jede Woche, wo wir da eine Folge haben rausgehauen letztes Jahr und ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es zugesagt und wir dürfen da weitermachen mit dem Output. Ich glaube, das haben wir uns vorgenommen, dass wir das so wieder das Jahr so rausholen. Oder? Was meint ihr?
Stark. Also ich muss sagen, für das, dass wir den ganzen Bums eigentlich nur nebenberuflich machen, ist das doch eine Leistung. Mit all unseren 100% Jobs und Familienverpflichtungen und weiss nicht was alles, was wir sonst noch haben. Und ist das ja ein absolutes Hobbyprojekt. Da haben wir auch nie einen Held daraus gemacht. Und für das können wir doch stolz sein, ja. Da hat man da vor mal sich selber loben. Ja. Eigentlich sagt man ja, Eigenlob stinkt, ja, aber heute, einmal im Jahr, darf man das. Zu Anfangs vom Jahr.
Ja. Nein, ich war wirklich erstaunt gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir die 40 Folgen da zusammen haben. Oder,
Tom? Ja, manchmal täuscht es. Also wir haben da relativ viel Content anscheinend produziert, wie du sagst, jetzt rückwirkend. Für, ja, ich finde das auch cool, oder? Ich meine, das zeigt ja, dass unser Interesse nach wie vor sehr hoch ist. Hier bei Schaumal und ich denke, das Potenzial werden wir jetzt auch ausschöpfen und weiterführen, siehst du?
Absolut. Und letztes Jahr sind wir eben auch eingestiegen mit der ersten Folge. Ist ein Film genannt worden. Es war nämlich ein Short gewesen, wo du jetzt den noch nicht voraussagen, wo wahrscheinlich eben heute der wieder genannt wird. Ich muss den Tang aufhören oder melden, wenn es dann so weit ist, wenn der Film dran ist, wo letztes Jahr die erste Folge war. Geht nicht schauen dazu, wenn ihr es nicht auswendig wisst. Und in diesem Sinn steigen wir ein. Der Tommy würde jetzt noch schnell erklären, was wir meinen unter Enttäuschungen vom letzten Jahr.
Genau, also das schreit ja nach einem kleinen Disclaimer hier, das mit den Enttäuschungen, weil es gibt ja bereits Filme, die eigentlich Flops sind, als Flops gehandelt werden. Wir wollen hier nicht Flops behandeln, weil wir zum Teil auf der Hang unschwer erkennbar an gewissen Ratings allgemein oder an Trailer, wo man merkt, das ist totaler Trash. Wir gehen mehr auf die Enttäuschungen. Das kann sein, dass sogar Teil von uns die relativ gut haben gefunden, die Filme von einem anderen her gesehen, ändern Enttäuschung ist, wo man denkt, hey, mit dem bin ich im Kino, mit einer gewissen Erwartung, und das ist nicht erfüllt worden. Also eben, Enttäuschung ist mehr vielleicht Erwartung versus dem, was man geliefert hat, bekommen. Natürlich gibt es auch Sachen, die einem enttäuschen, weil aus gewissen Aspekten, die wir dann werden aufklären, woher kommt denn die Enttäuschung? Also, das wird noch spannend jetzt werden. Was empfinden wir denn auch als Enttäuschung? Abseits von den Flops natürlich. Ja, habe ich das da so ein
Absolut.
bisschen.
Und wir haben,
Ja.
merci Tommy, und wir haben Serien und Filme zusammengenommen in der gleichen Folge. Und wir starten doch gleich rein mit den Serien. Mephisto.
Ich kann nicht anfangen, sonst rede ich mich schon in Rage. Ich gebe ausnahmsweise ab. Einfach der Volkslieb, weißt du? Ich meine, wir müssen uns ja die Emotionen noch ein bisschen für ein Schluss aufsparen. Und
Ja.
ich würde gerne Tommy mit seiner ruhigen Art, mit seinem ruhigen Wesen den Vortritt lassen. Aber ich komme dann gerne als nächstes
Oh.
rein.
Ist das schön. Also, eigentlich finde ich ja, dass auf Apple Plus gute Serien laufen, vielfach. Aber jetzt da auch wieder von wegen Erwartungen ist eine Serie, die mich eigentlich auch sehr enttäuscht hat, ist Masters of the Air gewesen. Die Bands of Brothers und auch Pacific sehr gute Produktionen hat gefunden, unter anderem, wo dort angelehnt ist, sprich Masters of the Air. Und ich gefunden hat, da bin ich doch gespannt, Weltkrieg und wieder ein Drama und halt Ender in der Luft. Steven Spielberg und andere sind dort Vorreiter gewesen, die Produktionen. Und jetzt haben wir hier mit dem Austin Butler, Colin Turner und anderen die Masters of the Air bekommen und ich muss sagen, es hat mich nicht gezogen. Ich habe die Serie nicht fertig geschaut. Also irgendwie es hat nicht funktioniert. Im Trailer hatte ich noch ein bisschen Hoffnung gehabt. Von dieser Serie bin ich eigentlich vielfach sogar visuell, aber vor allem schauspielerisch und drehbuchtechnisch enttäuscht gewesen, weil die Figuren, zu wenig Dramaturgie, zu wenig Tragweite von dem Ganzen hat mich persönlich nicht zocken. Und es ist so ein bisschen, ja, der Austin Butler halt in dieser Hero-Beauty-Rolle. Das hat so für mich nicht gepasst, weil das Kriegsdrama sieht für mich anders aus. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen teilen könnt, die Enttäuschung. Wo Mephisto als grosser Band of Brothers-Fan?
Ja, ich bin brennt gsi, aber wir haben ja im Podcast ja darüber geredet und ich bin auch nicht warm geworden mit Masters of the Air. Und es hat den Flair, den die Vorgängerserie eigentlich ein bisschen gedreht hat, irgendwie nicht behalten können. Und einfach auch für mich ein Film, eine Serie, wo irgendwie die Erwartungen halt schon hoch waren, wie du das sagst. Und dann hat man sich so von Folge zu Folge gehangelt. Irgendwie, was mich auch so gestört hat, ich glaube, ich habe es dann noch gesagt in dieser Folge, jede Folge praktisch eins zu eins gleich Ablauf. Also, du hast eine Background-Story, du hast ein Briefing, du hast einen Einsatz, der Einsatz geht schief oder geht nicht schief, sie treffen sich wieder in der Basis. Und das ist praktisch eins zu eins bis auf eins zu eins. Es gibt eine Folge, was so eine Rückblende ist, dann gibt es noch so eine kleine Nebenstory, weil jemand abstürzt und er sich nachher durch ein feindliches Gebiet muss schlagen. Auch das ist nicht wirklich eine neue Idee. Und so weiter. Aber sonst ist einfach die Serie eine so ein bisschen gleichgeschaltet gewesen, sage ich auch, drehbuchtechnisch. Sie hat zum Teil wirklich auch nicht so gut ausgesehen, muss ich wirklich sagen, ein bisschen künstlich,
Genau.
ein bisschen viel Lensflare, ein bisschen viel Farbe, ein bisschen viel ja, auch künstliche Hintergründe, insbesondere bei dieser Wüstenfolge, wenn ich dich nochmals erinnere. Die ist auch sehr künstlich gewesen. Das hat mir gar nicht gefallen. Und die Plastizität, die ist wichtig, oder? Das wissen wir von Band of Brothers, das wissen wir auch von Pacific. insbesondere von Band of Brothers, oder? Das Erdige, das Direkte mit viel Kulissen und so, das ja, ist, genau. Von dem hat die Produktion immer gelebt und das hat jetzt irgendwie Masses auf die Erde ein bisschen verloren. Und ich gehe mit der Einigung, ja.
Ja, weil die realen Showplätze, oder, das ist ja das, und Dramaturgie auch von Band of Brothers und Pacific, diesen zwei Serien, die ich hier kann empfehlen und hochgelobt sind, wo Charaktere greifbar sind und die Emotionen, die dort stattfinden, unglaublich tief, also der Schrecken vom Krieg greifbar ist, oder? Mm. Das muss man diesen Serien hoch anrechnen. Und jetzt kommt man mit Masters of the Air, wo ihm ein ähnliches Wett verkaufen, aber das, wie du sagst, weder im Bild noch Ton noch im Inhalt können liefern. Und ich finde das halt wirklich relativ eine hohe Enttäuschung, weil egal, ob es jetzt in Luft spielt oder nicht, da wären mehr drin gelegen. Ja. Moski, wie hast du das noch wahrgenommen?
Ja, ich habe es nicht ganz so schlimm gefunden. Eben, wir haben ja darüber geredet, so ein bisschen die Kolorierung, die so ein bisschen übertrieben war, hat mir nicht so gefallen. Aber sonst habe ich es eigentlich nicht ganz so schlecht gefunden. Ich habe so fertig geschaut. Aber kommt natürlich nie an die Vorgänger oder respektive an die Season 1 her. Die Season 2 habe ich nicht gesehen, Pacific.
Ja. Genau. Ja, gehen wir doch mal weiter. Moski, was hast du auf dem Radar da?
Ja, ich nenne gerade etwas Aktuelles, wo vielleicht Teil noch am Schauen sein oder nicht haben gesehen, wo jetzt gerade Edge, Ende Jahr, ist rausgekommen auf Netflix. Und zwar rede ich von Squid Game Season 2, wo eben jetzt auf Netflix gelauncht ist worden, mit 7 oder 8 Folgen sind jetzt, wo sie rausgekommen. Und eins ist ja abgegangen wie verrückt und die meist geschaute Folge überhaupt gewesen, also Serie auf Netflix 7 Folgen sind, sie hat noch ganz schnell nachgeschaut. Und ja, jetzt hat man natürlich das höher erwartet, was jetzt da sich liefern können. Und ich, wie gesagt, ich bin enttäuscht einerseits, und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen für ein halbes Jahr, die es noch nicht gesehen haben. Es ist eigentlich nicht abgeschlossen. Es ist einfach eine halbe Season. Es hört echt mit drin quasi auf. Wir warten jetzt auf Season 3, wo man weiss, dass es kommt, wo jetzt gerade ein Trailer ist rausgekommen, aber das Datum weiss man noch nicht. Man nimmt an, dass es im 2025 jetzt da noch fertig gemacht wird. Aber das finde ich einfach schlecht, oder? Wenn eine halbe Season rausgejährt ist und die nicht wirklich nicht annähernd abgeschlossen, finde ich. Und zum Teil auch die Spiele, die man wieder sieht in dieser Arena innen, sind ja auch die gleichen, nicht alle, aber teilweise. Und sie versuchen da schon eine neue Story reinzubringen und die ist okay, aber so alles in allem kommt es einfach Meilen für jetzt für mich nicht an Season 1 her. Ich weiß nicht, ob ihr schon reinschauen konnte oder es schon gesehen habt und wie es euch jetzt gegangen ist, Mephisto.
Ja, ich bin durch mit der zweiten Season, also gleich weit wie du. Und kann
fix und fertig durch. Hey.
Nein, also ich kann eigentlich mit dir mitgehen. Es ist das grosse Problem von Squid Game ist, glaube ich, dass ja auch der Autor und Regisseur von Anfang an gesagt hat, eigentlich habe ich Stoff für eine Staffel, aber ist das halt so eine Welterfolg gewesen, dass Netflix halt wahrscheinlich auch Druck gemacht hat, oder? Weil die Streamer sind auf ihre Kunden angewiesen, die brauchen Content, wo geklickt wird, wo die Leute draufgehen, wo sie Abos abschließen, und die haben dann wahrscheinlich ich sage jetzt nicht genötigt, aber in die Richtung und gesagt, hey, jetzt produzierst du noch mehr, weil du bist einfach unser grosser Content-Lieferant, weil wir auf diese Serie warten alle, international. Das ist ja eine südkoreanische Serie, es ist auch in der zweiten Staffel südkoreanisch. Und ich bin ja sonst eigentlich sehr hooked, wenn es um asiatische Produktionen geht. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, mir wird vieles vom Gleichen erzählt. Charaktere, die neuen Charaktere, die vorkommen, sind plus minus nicht so interessant wie in der ersten Staffel, muss ich ganz ehrlich sagen. die popkulturellen und gesellschaftlich aktuellen Referenzen finde ich okay, aber sie sind jetzt auch nicht das, was die Serie dann dreht. Es läuft wieder sehr...
Und es wird auch so in die Länge gezogen, weißt du, alles. Oder gerade die Abstimmung, jedes Mal, ob sie jetzt aussteigen oder nicht, ewig. Und jeder weiss ja, sie nehmen es ja eh nicht an, dass sie aussteigen, sonst wäre ja die Serie
genau, fertig. Und das Pacing also, von der Serie ist wirklich zum Teil nicht gelungen gegenüber dem ersten Teil. Und es ist wirklich ein Lückenbüsser, eine Lückenbüsser-Serie, wo einfach die Erwartungen so nicht erfüllen kann. Und das, das muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr enttäuscht. Aber,
schmunzeln gerade
neben... Tommy, hast du schon können reinschauen?
Nein, darum schmunzeln, dass ihr mich jetzt so wirklich vorwarnet, weil ich ja schon viel eben auch Ratings gehört, die in die Richtung gehen. Und nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Und vielleicht kann ich mir es dann sogar klemmen, dass ich sie noch schaue, weil... Aber wenn sie so dermaßen abdriftet und in die erste Season noch nicht wirklich top gefunden, ist eine neue Idee gewesen, ist ein bisschen frisch daherkommen, auch ein bisschen, ja, frech zum Teil, ein bisschen innovativ sogar, hat mich gedünft. Aber eben, wenn du es dann ausschlachten willst und eine Idee hast in der zweiten Season, dann a little bit the same, aber noch schlechter, in einer schlechten Version, dann muss man sagen, nein, dann ist das nicht gewesen, oder? Weil, wie der Mephisto hat gesagt, oder? Sie wollen dann eine Franchise haben, wo sie einfach irgendwie mehr möchten melken. Aber wenn es nicht vorgesehen ist, dann ist auch das Skript wahrscheinlich relativ schlecht entstanden. Und an dem wird sicher auch gerankt haben. Eben, wenn man es für eine Season schreibt und dann wird man wie reingedrückt von Netflix, hey, mach doch noch irgendetwas. Da ist auch vielleicht Liebe nicht so da und Zeit nicht. Und das ist schon ein Problem. Also da stimme ich sicher. Jetzt ohne, dass ich es gesehen habe.
Mir regt vor allem etwas ganz anderes viel mehr auf, dass nicht gesellschaftlich anders über die Serie geredet wird, insbesondere auch nicht seit der ersten Staffel. Wo ganz viele Leute offenbar, ich sage jetzt, es ist jetzt vielleicht ein bisschen böse oder tönt arrogant, aber vielleicht Leute, die halt so ein bisschen leichte Kost und vielleicht halt einfach auch sich gerne einfach ein bisschen flach unterhalten wollen, haben, glaube ich, irgendwie nicht gecheckt, das liest man in den Reviews und auch in den Feedbacks und auch so, was Leute darüber sagen. Oder wenn man eben auch Specials sieht im internationalen Fernsehen über die Serie. Man checkt nicht, dass das ja eigentlich eine grosse gesellschaftliche Gesellschaft, also eine Gesellschaftskritik ist, die Serie. Sie ist eine Kapitalismuskritik.
Absolut,
sie ist extrem relevant, wenn man mal ein bisschen in die Tiefe gehen würde. Und das ist halt sehr kommerziell und zum Teil unterhaltend aufgearbeitet. Aber eigentlich, was dahinter steckt, zeigt die Serie eigentlich das abgrundtief das Schlechteste von unserer Gesellschaft auf jede mögliche Seite. Und das könnte man extrem interessant und auch sinnvoll aufarbeiten, psychologisch, aber auch inhaltlich und gesellschaftlich. Und das wird viel zu wenig gemacht. Es ist noch viel schlimmer gewesen. Letztes Jahr hat Netflix, und das hat mich Höllen aufgeregt, mit Squid Game The Challenger sogar Origin Game Show gelauncht auf ihrem Streamingdienst, wo echte Kandidaten die Spiele nachspielen. Logischerweise werden sie, Spoiler, nicht umgebracht. Wer hat es gedacht? Wir sind nicht in Running Man. Haha, Achtung, das wäre schon mal ein Foreshadowing. kommt ja dann auch ein neuer Running Man. Und das macht niemand. Und das regt mich auf. In den Talkshows wird über die Games geredet und wie die Leute Unterhaltung hier, Unterhaltung da. Aber was eigentlich interessant wäre an dieser Serie, ist das, was dahinter steckt. Was das eigentlich gesellschaftlich aussagt. Über uns, über unsere Entwicklung, über viele, viele Fragen, die uns eigentlich auch aktuell beschäftigen. Und das wird nicht aufgegriffen, auch in der Rezession vor Serine. Ja. Und das finde ich scheisse.
Ja. Und was auch wieder ein Gesellschaftsbild ist, oder?
Absolut, ist absolut. Ja, klar. Ja, natürlich. Oder alle schnurren von diesen huren Games und von diesen Brutalo-Games. Das ist ja schon selbst Battle Royale, Tommy. Du musst dich erinnern, der Original Battle Royale, der japanische Battle Royale, du weißt, welchen das ich meine, der lange auch in Deutschland infiziert war, mit diesen Jugendlichen auf dieser Insel. Auch dort, man hat nicht begriffen, was eigentlich die Aussagen von solchen Filmen sind.
Mhm. Ich glaube, jetzt der bei Battle Royale schon, weil das ist nicht ein Trend geworden. Und das ist hier, glaube ich, gerade der
das Unterschied, stimmt, ja.
Oder, wo du
erwähnst. Also nein, mit Hunger Games schon, aber es sind andere Buchvorlagen.
Das ist eine andere Anlehnung an das, oder? Die Konzepte gibt es ja schon länger mit diesen Game-Shows und dem, wo eben das doministisch dargestellt wird. Und dort hat sich Squid Game wie selber gegessen, nämlich eben, weil Netflix den Erfolg ausgemolken oder jetzt ausmelken will und der Inhalt tritt so im Hintergrund, oder? Und dort ist der Erfolg, was Squid Game hat, Message glaube ich, kann man so sagen, glaube ich. Für mich. Also eben, wie du okay, sagst, oder? Ja. Das ist jetzt so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass es zu dem ist geworden, was eigentlich kritisiert. Bitzweit. Aber nicht im
richtigen Sinn. Richtig. Eine Verkommerzialisierung wird jetzt genau gemacht dabei. Und das erstaunt mich ein bisschen und ich glaube, das ist wirklich auch Netflix, der dort Druck macht, weil eigentlich, gerade im asiatischen Kino, auch im südkoreanischen, aber im japanischen, auch im indonesischen Kino, geht man eigentlich immer so ein bisschen noch differenziert zum Teil mit so Themen um. Und das finde ich noch spannend, dass hier wahrscheinlich einfach der Streamingdienst extrem Druck gemacht hat. Also das ist eine Vermutung, hey, ich kann das nicht belegen, das werde ich hier vielleicht noch klar sagen.
Ja. Ja, aber sie ist schon ein wie soll ich sagen, weißt du, so Erfolg ist jetzt dem zu Schaden gekommen, oder, dieser ganzen Sache.
Genau. Absolut, ja.
Gut, okay. Also,
ja, ich tue Sachen einsteigen, die grossen Kläpfe kommen dann noch, aber ich habe eigentlich noch Freude an so Agentenserien und in unserer Jahresrückblick-Show haben wir ja auch unter anderem über eine sehr gute Serie geredet, der Tommy und ich insbesondere. Ich glaube, Moski, du hast sie ja gar nicht gesehen, nämlich Jackal mit dem Eddie Redmayne, wo wir ja noch reingeballert haben im Dezember, wir zwei. Und so gute Agentenserien, und da ist auch Amazon eigentlich nicht einmal so schlecht aufgestellt, je nachdem. Da hat es auch mit dem Chris Pratt eine sehr gute solche Serie gegeben, die ich sehr empfehlen kann. Jetzt ist mir gerade der Name empfohlen, aber Tommy kommt sicher noch in Sinn. Und jetzt habe ich gedacht, und jetzt versuche ich ja alle, habe ich manchmal das Gefühl, so der Mix aus ernsthaftem Agentenstil und Unterhaltung, also das Mission Impossible Feeling. Und darum hat man gefunden, komm, wir nehmen gute Darsteller, gute Darstellerin und produzieren so eine Serie, Adaption, die seit 2023 für Amazon produziert wird, nämlich Citadel. Ich weiß nicht, ob ihr dort mal reingeschaut habt. Und ich kann euch sagen, macht es nicht. Macht es einfach nicht. Es ist wirklich so, das Pendant zu Netflix, wo mit den Russos zusammen versucht, irgendwie etwas in diesem Agenten-Ding aufzufahren mit den Grey Man und so, der nicht funktioniert, in filmischer Form, aber auch in Serienform zum Teil so Format probiert hat. Und Amazon probiert es im Serienformat mit Citadel, was sehr, sehr viel bei Mission Impossible klaut. Und das auf die schlechtmöglichste Art. Die Serie sieht scheisse aus. Sie hat absolute Katastrophen-Drei-Bücher. Wir denken, die sagen das ab. Die Streamingdienste, die wissen ja, wie es läuft. Wenn es nicht gut ankommt, dann wird knallhart abgesagt. Aber nein, Amazon hat sich gedacht, hey, wir machen jetzt noch Citadel Diana, noch ein bisschen mit Frauenpower. Ich tue das extra in Anführungs- und Schlusszeichen bringen. Ich dachte, schaue ich auch noch mal rein, auch wenn es mir auch fast die Augen rausbrennt. Und es ist einfach wieder der genau gleiche Schrott, nur dass wir jetzt eine Frau im Fokus hat da, ohne aber irgendwie sich zu überlegen, ja, wollen wir auch etwas Gutes erzählen oder wollen wir gut unterhalten? Das ist ein absoluter Schrott. Das Citadel-Ding, das müsst ihr beerdigen, wie damals die Halo-Serie. Einfach ab, fertig, adieu, merci, ihr könnt nicht Mission Impossible imitieren, es wird nicht funktionieren, die werden doch nicht Jason Bourne, also die Bourne-Filmserie können adaptieren. Es geht einfach nicht, es ist ein scheiß Universum, es ist ein scheiß Drehbuch, es ist für nichts. Es ist künstlicher Scheiß und niemand kauft euch das ab. Hört auf, Citadel, schaut es nicht, holt es auch nicht nachher, beerdigen. Und hier im 2024 nicht besser geworden. Punkt. So.
Ich habe noch schnell die Ergänzung übrigens von Chris Pratt, die Serie, die du hast gemeint hast, war der Terminalist.
Genau, danke vielmals. Jetzt ist mir gerade empfohlen.
Hier könnt ihr mich echt geben. Die ist super geil. Das ist ein Wirklich ein traumatisierter Navy Seal, der Brad spielt, der wirklich gut ist, wenn wir die Bank noch geliessen wollen.
Genau.
Genau.
So, dann ist es ein bisschen mit der Agentenserie von diesem Jahr. Beziehungsweise vom letzten. So, reihum, Moski.
Ja.
Oder Tommy, wer will? Nein, Entschuldigung, Tommy.
Tommy.
Leg los.
Oh, jetzt wird es wahrscheinlich
jetzt eine
Mikro-Diskussion geben. Nein, also, ich will es kurz
halten. Nehmen wir schon mal einen Schluck Karamellkaffee.
Ich glaube, der Moski muss ein Bier auftun. Nein, es ist ja so. Das ist ja Achtung, die ewige Season 1, oder?
Season 1?
Die sagenumwogene Season 1 von True Detective. Das Problem ist, ich bin enttäuscht gewesen, leider, und das muss ich halt hier anmerken, von dieser neuen Season Night Country Season 4 von True Detective. Ich weiss, Maske, es tut mir leid, aber ich muss es nennen. Weil,
also ihr müsst es hören, wenn ihr es noch nicht wisst, ich habe die in der Top-Liste von meinem Rückblick. Könnt ihr hören, zwei Folgen.
Also ich höre, ich sehe gerade, der Moski macht im Hintergrund eine Schnapsflasche auf, um sich zu beruhigen.
Nein, mir ist es leid, und ich will da nicht in den Wunden rumdrücken, aber für mich war einfach das Problem, Jodie Foster zurück on screen, das habe ich gesehen, das war wirklich cool gewesen. Aber,
wo jetzt gerade eine Auszeichnung bekommen hat,
Golden ja.
Für ihre Rolle.
Ja,
aber...
Ja, einfach... das möchte ich
schon. Ja, du musst jetzt nicht deine Serie verteidigen, ist schon gut. Weißt,
nein, das tue ich nicht.
Das machen andere. Also mit gewissen Glanz gehe ich ja absolut mit einer Feinung. Und ich finde ja, Jodie Foster hat es auch nicht schlecht gemacht. Das war ja gut gewesen. Ihre Rolle wollte ich gar nicht erst in den Boden stampfen. Aber ich glaube, der Gesamtkontext von True Detective bei dieser Season hat mich halt wirklich so dazu verleitet, zu sagen, ich empfinde das für mich halt persönlich ein bisschen als Enttäuschung in meinen Augen, weil ich dort andere Vibes hat wollen oder einfach mehr von diesen alten Vibes hat wollen spüren. Und für mich hat dort der Nick Pizzolatto hat das, der Originalschöpfer und Disa Lopez, die dort dran haben geschaffen, einfach nicht hergebracht. Und das hat mich halt enttäuscht im Plot innen und in den Plot Holes, wo das Ganze auch ein bisschen hat, die Mystik, die sie dann haben aufgezogen haben, von dieser Forschungsstation, es hat mich dort wie rausgerissen, immer wieder. Und, sorry, aber für mich hat es halt gleich irgendwie als Enttäuschung durchgegangen. Einmal eben gerade so der Schluss davon, von dieser Season. Ja, ich weiss nicht, wie, eben, Moski, du hast gesagt, Mephisto, wie stehst du dazu, zu dieser weiteren Season, True Detective?
Ich glaube, ich stehe irgendwo in der Mitte bei euch. Ich glaube, ich bin nicht so stark enttäuscht wie du, bin aber auch nicht so gehypt wie der Moski, wo sie in eine Bestlist reingenommen hat. Ich finde einfach, ein Teil von der Serie tut mehr auf oder ist ein bisschen Style over Substance. Sie tut wahnsinnig so sehr mysteriös. Sie macht viel aus dem Environment, also aus der Umgebung. Rund um die Situation dort mit dieser Winterlandschaft und mit Alaska und hast du nicht gesehen. Aber was dann wirklich dahinter steckt, ist irgendwie alles ein bisschen fahrig. Und das ist das, was ich ein bisschen Mühe hatte, was ich auch in den letzten zwei, drei Folgen insbesondere einfach nicht so richtig wieder in die True Detective Season reinkomme. Und ja, wir haben dann, glaube ich, schon in der Bestlist darüber geredet. Ja, es ist immer schwierig, wenn man mit einer so perfekten ersten Season verglichen wird, oder? Und das ist auch ein bisschen unfair. Aber ich habe eigentlich versucht, ich habe das Gefühl gehabt, für mich bin ich relativ neutral an die Season hergegangen, weil mir gefällt Jodie Foster. Wir haben die indigenen Einflüsse jetzt in dieser Staffel, die mich sehr interessiert, auch mit indigenen Schauspielerinnen und so weiter. Das habe ich echt sehr interessant gefunden. Das war schon unverbraucht gewesen. Aber sie haben irgendwie für mich ein bisschen zu wenig daraus gemacht. Und das ist ein bisschen schade. Und das wär, ich glaube, es wäre mehr möglich gewesen, wo wir wirklich fast auf einer Qualität wären gewesen von der ersten Season. Und darum würde ich so zu einer leisligen Enttäuschung zählen. So. Genau.
Mm.
Aber der Moski hat die Schnapsflasche schon geleert. Ich glaube, er hat sich beruhigt. Das ist alles gut. Dass wir, so, dass wir seine Traumserie so runterputzen.
Ja, die Traumserie ist jetzt auch
gerade übertrieben. Nein, aber ist ja legitim. Also, so sind die Ansichten.
Ich rede jetzt einfach nicht mehr mit euch und mache jetzt weiter mit einem Monolog.
Let's go!
Lass raus, jetzt kannst du uns dafür als Babysle. Hast du etwas,
was uns weh tut?
Also, ich finde einfach Arcane schon
nicht so gut. Nein, das glaube ich dir jetzt nicht. Das glaube ich dir jetzt nicht.
Nein, das haben wir ja durch. Aber es tönt fürs Gleich. Die nächste Serie, die ich erzähle und mich enttäuscht hat, wo ich zwar nicht, glaube euch als Babysle, aber vielen Fans, die draussen sind. Und ich rede hier von Avatar, The Last Airbender, auf Netflix, wo Anfangsjahr ist gelaufen, wo ich einfach gar nichts anfangen konnte. Das hat ja eine riesen Fanbase, von den Comics her und von den Geschichten und was es alles darum gibt, die ich eigentlich nicht kenne, darum bin ich vielleicht auch nicht so gehuckt. Aber mir hat es dann auch überhaupt nicht gepackt. Ich finde leider da die SchauspielerInnen, die Jungen, wirklich schlecht. Wo ich nicht weiss, ob es jetzt an ihnen liegt oder am Drehbuch, aber es ist auch so ein bisschen beides drin, es hat auch so ein bisschen viel, wo sie einfach reden, statt dass es gezeigt wird, das ist sicher Drehbuch, aber wo es einfach so auch ein bisschen künstlich wirkt, das Ganze. Und ich habe dann auch abgebrochen, also ich habe es dann auch nicht fertig geschaut, ich glaube drei Folgen geschaut und dann habe ich abgebrochen. Habe ich fürchterlich gefunden und dann habe ich es nicht weiter schauen. Wie ist das? Habt ihr es beide gesehen?
Habt ihr es vorher gesehen? Ich habe einen Fall geschaut, aus Gewunder reingeschaut und mir ist es schon ein bisschen früher verleitet. Ich bin dann auch nicht mehr geblieben hängen. Was ich aber noch sagen kann, und da tue ich vielleicht auch allen, die die Vorlagen kennen, weh, mein Sohn hat ja die ganze Trickfilmserie durchgeschaut, also alle Staffeln, inklusive Grande Finale und so weiter, alles durch. Und ich habe immer so ein bisschen mitgeschaut und muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon nur die Trickfilmvorlage hat unhure keine Substanz. Also das ist im Gegensatz, das ist ja, muss man auch sagen, ist ja ein bisschen Anime angelehnte Serie, aber eine westliche Produktion, das muss man hier sagen, das ist noch wichtig. Und die ist wahnsinnig, ich glaube, die ist ein bisschen overhyped, schon die Vorlage. Also das hat wahnsinnig, also für meinen Geschmack auch als im Kontext Kinderserie, wo ich gesehen habe, jetzt, ich rede jetzt wirklich explizit von der Trickfilmvorlage, da habe ich relativ viel ein mitgeschaut und so, eben beim Junior. Und da muss ich wirklich sagen, Dialog, Pacing, was dort auch für Geschichten aufgetan werden und auch, wie sie so die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Witz nicht können halten. Also es gibt halbe Comedy-Folgen und dann gibt es wieder so ganz ernsthafte und grosse Verschwörungen und Tod und hast du nicht gesehen? Und das ist irgendwie sehr, nicht so stringent. Und ich glaube, aus dem nachher eine Realverfilmung zu machen, die dann auch noch Leute abholt, die den Trickfilm gar nicht kennen, die das Universum nicht kennen, die nichts mit dem anfangen können, nicht nur Fans, weil das muss ja immer, das ist immer der Spagat, den du machen musst. Das kann fast nicht funktionieren. Und das hat sich für mich schon nach der ersten Folge aufgetan. Mir hat auch der Look nicht gefallen, also Look and Feel. Die Schauspielerinnen, gehe ich mit der einen, waren nicht wirklich überzeugend gewesen, in ihren Rollen. Die Special Effects haben so ein bisschen das hier gemacht, so ein bisschen Sinuskurven.
Ja, genau.
Manchmal absolut, top, ja. Manchmal absolute Grütze. Weil man nicht so richtig hat gewusst, ja, wer hat jetzt da welches Qualitätsmerkmal angewendet. Ja, das ist mein Fazit zu Avatar The Last Airbender. Kann man glaube ich auch sagen, ist nach mehr abgesetzt worden, gell? Bin ich richtig?
Nein.
Wird es vorgesetzt?
Nein, glaube nicht. Ich habe gemeint, ja.
Gut. Also, gefährliches Halbwissen, ich habe es auch nicht mehr recherchiert. Aber, ja. Ja.
Und die Fans draussen, die sind global ziemlich zwiegespalten. Teil finden es gut umgesetzt und geben da gute Noten. Und Teil dann auch weniger. Also, es ist wirklich so die Fanbase gespalten.
Ja.
Gut. Wir haben weiter.
Ich glaube, wir können weiter. Ich habe nichts mehr anzufügen, weil ich mich in dieser Lore nicht so auskenne. Aber in einer Geschichte, wo ich mich doch auch reingefuchst und jede Season toll hat gefunden. Und jetzt kommt eine kleine Überraschung vielleicht sogar. Der Mephisto W. haben es auch schon besprochen gehabt, und das ist The Boys. The Boys Season 4, die letzte. Ich muss dir recht geben im Nachgang. Es ist für einen Anspruch von dieser Serie, wo für mich so eine Persiflage an die Comic-Helden, Superheroes auf eine abgefuckte Art und sehr explizit, wie man auch unschwer sieht in diesen Seasons, ist die Season 4 von The Boys einfach zu wenig gesehen. Und da muss ich es jetzt wirklich rausholen. Das ist schon eine Enttäuschung im Nachgang. Weil ich so gemerkt habe, warte ich jetzt auch gespannt auf die Season 5? Nein, eigentlich nicht. Es wird sie geben. Und sie haben das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft, oder? Weil vom Cast her, oder? Wir müssen sehen, sie haben ja den Jeffrey Dean Morgan geholt. Und da habe ich im Trailer, bin ich recht, auch ein bisschen gehypt gewesen, weil es gut in die Serie passt, eben so der, ein bisschen der abgefuckte Charakter kann spielen und so. Aber es ist nicht zum Tragen gekommen, wie du hast auch erwähnt gehabt in unserem gemeinsamen Review vor Season, dass einfach die Schauspieler und die Weiterentwicklung von den Charakteren, also gerade vom Homelander, gespielt von Anthony Starr, einfach hinten dran ist geblieben. Irgendwo ist die Season da, so eine, ja, sehr bleiben stehen und so eine Mid-Season hat gebildet, wo man irgendwie gar nicht mehr viel vom alten Vibe von der ersten Seasons hat aufgenommen, das krass auch ein bisschen politische Statement oder eben auch so die Selbstironie, die gut funktioniert hat in dieser Season ist eher ein bisschen flach geblieben. Und ich würde das jetzt hier wirklich auch als Enttäuschung im Nachgang, weil ich habe gemerkt, das ist eigentlich eine von meinen eher praktisch Lieblings-Comic-Anlehnenden. Es sind ja based on Comics, oder? Vom Garth Ennis und so, wo absolut dirty Comics macht. Für die, die ihn nicht so kennen, sollte es dort mal noch drum tun. Da gibt es andere Werte vom Garth Ennis. Aber es wird dem nicht gerecht. Also, Mephisto im Nachgang, ja, Season 4 von The Boys ist ein
Enttäuschung. Ich hätte es mir gerne anders gewünscht. Ich verstehe, dass du vielleicht später auch ein bisschen zu einem anderen Fazit kommst. Aber auch hier, vielleicht ein bisschen in einem anderen Scale, ist es auch ein bisschen ein ähnliches Problem, wie Squid Game hat. Und zwar frisst sich die Serie ein bisschen selber. Und zwar das, was es hat ausgemacht hat, ist einfach vielleicht auch ein Thema, das man nicht ewig so weiterziehen kann. Das mag sein, dass das vielleicht auf der Comic-Ebene ein bisschen länger hat funktioniert, mit den ganzen verschiedenen Ausgaben. Aber hier leider hat es nicht gedreht. Es hat es einfach nicht gedreht. Und es wirkt auch wieder wie ein Platzhalter für ein Final. Mhm. Und das ist auch ein Riesenproblem, auch dort parallel, lustigerweise zu Squid Game. Und ja, schade. Aber ich glaube, jetzt die fünfte und dann fertig und dann machen wieder etwas Neues.
Mhm. Ja. Aber es ist jetzt so angesagt, oder die fünfte ist mit dem Finale. Also ja, es hat es nicht gesehen. Ja, die erste Staffel nur gesehen, ja, das wollte ich jetzt noch weiter schauen, aber so ein bisschen hintergeschoben alles. Aber ja, es ist so ein bisschen das Opfer seiner selbst, oder? Wo eben jetzt das Finale angesagt ist, und jetzt hat man so eine Übergangs-Season gebraucht. Und ich glaube, wir kommen dann nochmal zu einer Serie, wo es auch genau das gleiche Problem wieder hat. Und ja, das ist jetzt so überall so. Wir wollen irgendwie Geld rausholen und nochmal eine Staffel und nochmal eine Staffel machen. Und das kommt einfach nicht gut.
Ja.
Was findest du? Was hast du
denn? Ja, soll ich mit einem Banger rausholen? Ja, aber Herr Moderator, dürfen wir denn noch? Was sagst du?
Ja, ich möchte euch sagen, wir müssen vielleicht ein bisschen auf die Zeit drücken, dass wir den wirklich
durchmachen. Aber zwei Banger habe ich noch. Zwei grosse Banger habe ich noch, die wir vielleicht gerade im Duett können besprechen können, wenn sie unterschiedlicher nicht sein können.
Nein. Aha, jetzt habe ich gemeint, es kommt etwas anderes, weil du Duett sagst. Und eigentlich möchte ich nie mehr über das reden. Aber
Serienlandschaft?
Aha. Oh nein, ist nicht Serie. Ist
ja, ja, aber Serie. Zu dem kommen wir denn noch. Zu dem grossartigen Filmwerk.
Also komm, mach mit deinen Banger.
Also ich habe zwei Banger, die wir vielleicht gerade ein bisschen miteinander besprechen können, weil sie, glaube zwar unterschiedliche Probleme haben, aber heiss diskutiert worden sind. Für mich eine Enttäuschung vom Jahr, eine ganz grosse Fantasy-Serie, House of the Dragon, die zweite Staffel. Dann Und als zweites eine Serie, wo vor allem der Maski sich damit länger beschäftigt hat. Er hat sich, glaube ich, durchgekämpft. Und ich habe mich auch knapp durchgehalten in seinem Lieblings-Science-Fiction-Universum Star Wars The Acolyte. Das sind die zwei grossen Serien, die, glaube ich, recht viel zu diskutieren haben auf die eine oder andere Seite. Jetzt dürft ihr selber wählen, mit was ihr anfangen wollt.
Ja, wir könnten mal.
Also ich habe vielleicht auch, ja, House of the Dragon auch auf meiner Liste. Das ist eigentlich das, was ich vorhin gemeint habe, wo eben auch so eine Übergangssaison jetzt hier macht, wo man immer meint, jetzt kommt es zu dieser grossen Schlacht, die kommt aber gar nicht, die kommt erst in der nächsten Season. Und das sind alles eigentlich nur Vorbereitungen und schlussendlich passiert eben gar nichts, oder? Wir warten immer noch drauf, aber es passiert gar nichts. Sie reden nur in ihren Burgen. Und darum habe ich das auch auf meiner Liste. Ja, das hat es jetzt irgendwie alles auch nicht gebraucht, oder? Er muss so viel Länge, so viel Menge Folge nicht, oder?
Ja. Also da kann ich auch beipflichten, ja. Weil das ist, glaube ich, auch etwas, was sie damit gespielt haben, oder? Eben die Season reinzuhauen und sie haben es ja jetzt halt auch gestreckt, oder? Aber es ist nicht die Frage, wie füllst du den Inhalt, oder? Eben, machst gewisse Highlights drin, oder? Aber die sind dann fast zu verstreut, sodass es eine ganze Season mal tragen, oder? Dann hast du wieder Hoffnung, dann kommt irgendein Drache ins Spiel, wo wieder eine geile Szene kommt, aber dann kommt es wieder bei gewisse Nonsens-Dialogen, wo sie sich halt ewig ums Gleiche drehen und einfach ausphrasieren, oder? Aber so richtig die Konfrontation, oder, das Ausspielen von dieser Intrige im Gesamten zieht sich einfach vielleicht doch zu lang her. Da gehe ich mit mir einig, weil dort müsstest du einfach mehr Pfupf, wie gesagt, es braucht mehr Pep und mehr Pacing, oder kann man so sagen, denke ich.
Mhm. Aber der Mephisto hat es jetzt eigentlich gesagt, was meinst du? Was hast du eigentlich du?
Also, ich tue es ganz plakativ zusammenfassen. Im Grunde genommen haben wir 8 Folgen lang gesehen, wie der Daemon halluziniert, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob er das falsche Bild gefressen hat. Dann werden ein bisschen Drachen gestreichelt und es wird von einem grossen Krieg geredet, um einen grossen Konflikt. Die Figurenentwicklung ist nach mir plus minus gleich null. Zwischen rennen sich einer ins Hemmli und am Ende werden ein paar die Fraktionen noch ein bisschen eingeblendet in den letzten 2 Minuten. Tag, Abspann, Staffel ist fertig und wir warten alle auf die dritte. Und ich finde das einfach schade. Und du kannst natürlich schon eine slow-burnige Serie machen, aber du musst natürlich auch ein bisschen mehr erzählen, du musst mehr Inhalt bieten, du musst mehr Charakterentwicklung bieten, die die erste Season zum Beispiel noch hatte. Die hat ja auch nicht grosse Schlachten geboten. Hat ein paar Showwerte gehabt, aber die waren überschaubar gewesen. Aber du musst ein bisschen etwas bieten im Sinn von Charakterentwicklung, Storyline, wo die irgendwie eben, nachdem mit der huren Daemon, Mann, hat er wieder irgendeine Halluzination, Mann, und schaut irgendwie mit seinem, also der Matt Smith ist ja ein guter Schauspieler, alles okay, aber irgendwann habe ich das einfach nicht mehr gesehen. Und auch die anderen Charaktere und die Fraktionen, die sich dann aufstellen, und irgendwie, es ist so eine Lückenfüller, es hat sich einfach wie ein Lückenfüller im Nachgang angefühlt. Und ich weiss, ich habe beim Review nicht so negativ geredet und mir geht es ein bisschen ähnlich wie beim Tommy bei den Boys, wenn ich dann ein paar Monate später mir die Folgen nochmal durch den Kopf lassen, bin ich eigentlich noch fast mehr enttäuscht. Das ist jetzt mein persönlicher Fazit.
Oder es braucht eigentlich dort die erste Folge, wo es fällt relativ gut an, dann irgendwie eben mal ein Drache, der irgendwie kommt und dann hast du noch eine Folge, wo die Schlacht jetzt wirklich so ein bisschen vorbereiten. So, oder, aber jetzt wollen wir endlich die Schlacht sehen und jetzt geht es wieder ewig, bis das kommt. Und ja, was die Serie einfach der jetzt gut hat, ist, dass die Produktion extrem hoch ist. Es sieht nach wie vor super aus. Die Drachen sehen super aus. Und alles, oder, das ist wahnsinnig gut gemacht. Aber ja, wenn einfach sonst nichts passiert und es einfach langweilig ist, halt ja...
Ja, und wenn du runterbrichst...
Erfüllst du halt die Erwartungen nicht.
Wenn du runterbrichst, hast du ja das, was ja Game of Thrones ja eigentlich auch immer ein bisschen ausgemacht hat. Nämlich so die bösen Intrigen, die, die Hintergrundmachenschaften, wie Figuren sich gegenseitig ausspielen, hat es eigentlich auch nicht so gegeben in dieser Season, sorry.
Es ist einfach zu wenig giftig, well, es ist ja schon, aber es ist zu wenig giftig, es ist wie, eben sie reden ja nur, sie tun nur androhen, es passiert eigentlich wie nichts, eben in Taten, und das ist eigentlich das, was ja Game of Thrones ja wirklich ausmacht.
Auch ausgesehen, auch bei Game of Thrones, oder das Pacing, wo eben dann so eine gewisse Shock-Value ist entstanden, manchmal, wenn Figuren hingemacht worden sind auf brutale Art. Dort haben sie so die Handbremse voll angerissen gelassen, oder im Prinzip dann, okay, wie das haben gesagt, beide schon Eskalationsstufen, oder, wo man so gehört hat, jetzt wird es dann mal so richtig, richtig heftig, richtig ernst. Und wenn man das einfach zu lang, zu angezogen lässt, und über Folgen lang keine solche Eskalation stattfindet, dann wird man irgendwann so ein bisschen, naja, und was jetzt, oder? Das ist ein Plotfehler, ein Pacing-Fehler, wenn man vielleicht zu viel drecken will. Ja.
Ja, aber er ist einfach ein Füller, oder?
Kann man so sagen.
Gut, dann gehen wir rüber. Zu den Lichtschwertern.
Ja, jetzt habe ich fast Tommy gesagt. Moski! Du als grosser Star Wars-Fan in dieser Runde, wo du ja bist, du hast das hier mehrmals erwähnt. Und, du, und im Vorfeld von dieser Serie, schon wo die ersten Kritiker rausgekommen sind, Anfangskritik, hat man schon gemerkt, das könnte heikel werden. Ja, wir haben wieder all die Themen, Disney, Wokeness, alles ist wieder aufgemacht worden, wo das ist lanciert worden, eine riesen Geschichte. Viele Leute haben sich zu Mauer im Ton und vergriffen und Jesus Gott, jetzt ein Moski. Sag ganz ehrlich, wie ist es dir gegangen, auch wenn du jetzt nochmal das Lars-La-Revue passieren? Die Acolyte.
Ja, aber wir haben ja ausführlich eigentlich schon darüber geredet. Ich glaube, es ist so ein bisschen Auf und Ab. Oder zuerst findet eine Diskussion in der Community statt, die einfach nicht notwendig ist. Und wo die Serie abzieht, das möchte ich jetzt nicht nochmal auftun. Und nachher ist es eben so ein bisschen auf und ab. Oder es hat, manchmal sind die Effekte gut, manchmal sieht die Kulisse aus wie aus Pappmaché gemacht. Und das ist das, was die ja so immer wieder ein bisschen draussen rausreisst.
Ja, insbesondere, das haben wir ja dann auch gesagt, weil man ja gesagt hat, dass die Season über 200 Millionen so gekostet hat. Ist ja komportiert worden, oder? Mhm. Und das ist einfach Wahnsinn. Nochmal, ich weiss, ich stelle immer die gleichen Fragen, aber das sieht man nicht. Ich meine, das sieht man das nicht. Ist
aber wie der hat gesagt, beide,
hey, oder wenn die Kulisse ich schaue jetzt gerade Skeleton hat. Crew, ich schaue jetzt gerade Star Wars Skeleton Crew, ich bin nicht ein Star Wars Hasser, nochmal. Ich habe Mandalorian wirklich top gefunden. Ja, es hat viel Schrott gegeben im Star Wars Universum in den letzten Jahren. Es hat auch gute Beispiele gegeben. Ah, ich schaue jetzt gerade Skeleton Crew. Selbst Skeleton Crew, wo nach meiner Recherche ein massiv kleineres Budget wie Acolyte hatte, sieht besser aus. Und da muss man einfach erklären, warum das ist. Das komme ich nicht nachher. Das kann ich nicht verstehen. Das verstehe ich nicht.
Ja, geht mir nicht in den Kopf. Das ist wirklich so, das Problem geht bei Disney, denke ich, mich um, oder? Wenn sie so viel Produktionskosten investieren, um es dann onscreen, auch cute oder visuell, dann nicht mehr sieht, oder? Dann schreist es einem einfach manchmal auch raus. Also, es ist ja nicht nur das Skript, und ich bin bei Acolyte schon in den ersten zwei Folgen rausgefallen, muss ich hier sagen, oder? Ich habe es jetzt hier nicht als Flop anfügen, weil ich nicht mal das Ganze gesehen habe. Also, diese Sachen reissen einem einfach dann auch nicht mit, weil man einfach das Gefühl hat, irgendetwas ist unstimmig, oder? Vom Skript, aber auch visuell, wenn es zu flach und zu plump wirkt, sagen wir es jetzt frech, oder? Also, einfach die Liebe fehlt ihnen manchmal, aber das Budget ist halt hoch, wie du sagst. Dann investieren sie in Nachtreise, das ist ja auch so etwas, jetzt bei gewissen Filmen auch.
Das ist aber ja auch etwas so, etwa noch so, oder? Das ist ja wie bei einer Beziehung, oder? Das ist ja manchmal auch nur das Geld da, okay?
Ja, das ist jetzt provokativ, ja, das stimmt. Das ist, also, in Disney ist das wirklich grundsätzlich das Problem in vielen Produktionen, dass sie dem wirklich nicht gerecht werden. Also versus Umsetzung und Liebe zum Produkt, oder? Dort merkt man eben irgendwo seine Auftragsarbeit, sage ich jetzt mal, oder? Und wenn sich jemand mit der Franchise kann identifizieren kann, sage ich jetzt provokativ, sei das jetzt Star Wars oder andere, und die Liebe stimmt, dann stimmt irgendwo auch vielleicht mehr Qualität. Aber ich glaube, sie haben eben ein bisschen den Überblick verloren. Das ist jetzt eine provokative These. Aber sie haben ein bisschen den Überblick über ihre Projekte und über ihre Kosten, das Kostenmanagement verloren. Das merkt man zum Teil einerseits eben auch, weil sie so viel Nachdreharbeiten oder eben so viel Flickwerk machen. Und das Flickwerk ist dann meistens, glaube ich, recht teuer. Weil dann müssen sie dann gewisse Sachen, die sie eigentlich nicht können visualisieren konnten, im Schnellgang machen oder Schauspieler aufbieten. Und das ist ein krankhaftes Problem, glaube ich, vom Konzern. Bin ich jetzt so ein bisschen provokativ. Ja.
Ja, gut. Also, ich bin durch mit meiner Serie. Mephisto, glaube ich, auch, oder?
Ich bin so weit durch. Es hat noch viel anderes gegeben, Tommy. Aber wir belassen es heute bei dem, ja.
Ja.
Tommy, hast du noch Serie?
So, vielleicht eine Randnotiz, wo wir jetzt kein Fass aufmachen. Schade, wo man Herr der Ringe in Serienformat so dermassen mies bewirtschaften. Ich möchte als kleine Randnotiz einfügen. Ich finde es mega gut, oder eben, das sind wir wieder beim gleichen Thema. Millionen Budgets in einer Herr der Ringe-Serie, Season 2, die ist gelaufen. Und es reisst nicht. Es ist zwar visuell zum Teil okay, es ist auch der, genau das Gleiche. Man hat so viel Geld zur Verfügung, man hat eine Franchise, was so dermassen viel Potenzial hat und macht im Fantasy-Universum den Fans einfach nur einfach Kopf weh. Das finde ich relativ dreist, muss man schon bald sagen. Das muss ich jetzt wirklich hier, glaube ich, nicht, dass ich hier explodiere, ausführlich werde, aber der Demo so einen Scheiße geboten.
Das muss man nicht unter den Teppich her. Amazon macht zu wenig aus dieser Franchise, aus dieser Rieseninvestition von diesen Rechten, die sie tätigen haben. Das ist eine Frechheit, was da eigentlich rausproduziert wird. Und ja, nochmal, auch hier, nein, es ist nicht eine woke Agenda, was das Problem ist von dieser Serie. Wie viele komische Trolle im Internet eben behaupten, sondern es ist einfach nicht mit dieser Liebe produziert, es ist nicht mit dem Detailgrad von einem Peter Jackson produziert. Man hat zum Teil, glaube ich, auch nicht die Vorlage richtig verstanden und darum ist es absolut ist auch Lord of the Rings auf einem Holzweg und ich bin auch kritisch für die neuen Filme, die angekündigt sind. Und apropos Filme, ja. Tommy, wo
geht
die Reise zu Nein, komm, wir bringen es hinter uns. Ich mal nicht. Ich wollte es nicht länger vor.
Jetzt, Freunde, jetzt.
Nein, furchtbar.
Jetzt tun wir euch. Wir
können schnell machen, kurz nein, und
schmerzlos. Nein.
Nicht so lange wie die Filme.
Nein, das nicht. Hä? Aber wir müssen euch jetzt eine Geschichte erzählen, der Tommy und ich. Weil vor gut einem Jahr hat nämlich meine Wenigkeit, man sollte ja eigentlich nicht über sich selber reden, aber es war tatsächlich ich, zu einem riesen Rant ausgeholt, weil ich mir freiwillig, es war fast Körperverletzung, habe ich mir Rebel Moon Part 1 angetan und habe mich darüber ausgelassen, auch in einem Short, den könnt ihr gerne mal auf unserem Kanal noch nachhören.
Ja, das war eben die erwähnte Folge, die letztes Jahr als erstes ist rausgekommen, wo das Jahr 24 eröffnet
hat. Das ist so. Wir sind ganz schlecht eingestiegen mit dem Zack Snyder, seinem Pseudo-Sci-Fi-Universum, das wirklich zum absoluten, es war ein absoluter Dümpfiff gewesen. Und wenige Monate später haben Tommy und ich erfahren, dass der Moski, warum auch immer, wir haben bis heute das Gefühl, er hat irgendetwas eingeworfen, aber das kann es jetzt gerade beantworten, hat ja der Zack Snyder die Dreistigkeit gehabt, zu sagen, hey, wie immer, damals bei Batman wie Superman hat er das schon gemacht, hier habe noch einen Director's Cut und jetzt werden die Filme viel, viel besser. Spoiler, nein, sie werden nicht besser, aber mehr wird ich jetzt gerade der Moski zu diesem Thema sagen, weil er hat sich tatsächlich freiwillig die beiden Directors Cuts angetan. Und wie jetzt müssen wir ein bisschen ins Detail gehen, ganz kurz. Moski, erstens, warum? Zweitens, warum? Und drittens, warum?
Ich weiss nicht. Ich habe wirklich die Hoffnung gehabt, ich habe ja das Normale nicht gesehen. Und dann ist, kommt der Director's Cut raus. Von diesen beiden Filmen, die gehen gesamthaft zusammenzählt über 6 Stunden. Und ich hatte wirklich die Hoffnung gehabt, ja, mal, er hat vielleicht ja noch etwas Angst zu erzählen gehabt. Und darum hat er jetzt einen Director's Cut gemacht. Und nein, er hat nichts Angst zu erzählen gehabt. Es ist einfach... Es war einfach langsamer erzählt, weil es noch mehr Slow-Mo drin
war. Aber Weizen, echte ja. Weizen, ist ganz wichtig.
Ey, weißt du, wie lang im Director's Cut, im zweiten Teil, ist das? Das geht etwa eine Stunde, die ganze Ernte.
Oh mein Gott.
Das ist einfach nur jetzt
mal so, sagt man, hat wirklich die Millionen ins Welternährungsprogramm sollen stecken, oder? Sind wir mal wirklich jetzt ja. ehrlich? Da muss man
anzubrechen,
oder? In all dem Slow-Mo-Weizen, das ist einfach ein Hirse, sorry, muss man so sagen.
Oder, und der fragt mich auch, jetzt macht er noch also, den Director's Cut, also ich weiss nicht, was der überlegt hat, und umso mehr weiss ich nicht, was ich überlegt habe, wenn ich das schaue. Wirklich.
Du hast Bestechungsgeld bekommen, Maske, gell?
Du bist gesponsert von Netflix.
Subventionen.
Und du hast huere garniert und uns nie etwas gesagt. Das ist nicht in die Kasse von diesem Podcast geflossen. Wir sind extrem enttäuscht. Ja.
Darum habe ich ein neues Mikrofon und einen neuen Computer jetzt.
Genau. Gesponsert vom Zack Snyder.
Können wir bitte weitergehen?
Ja. Nein, also wir werden hier ganz in 10 Sekunden. Wir erlösen ihn. In 10 Sekunden, bitte schaut das nicht. Es ist wirklich eine absolute Frechheit hier im Director's Cut. Macht nicht den Fehler, den der Moski gemacht hat. Das ist Lebenszeit, die ihr nie mehr zurückbekommt. Schaut nicht Rebel Moon, es gibt ganz viel.
Ja, mit Kopfhörern, für euch alle.
Das ist denken, mega schön, das tun wir gern für euch.
Aber Mephisto, du hast ja auch
hey, Kopfhörer. Was ich mehr Scheissfilme anschauen musste. Und ja, wirklich, hey, for the team. He. Ich werde das jetzt hier nochmal sagen. Weil ich habe ja auch ein masochistisches Jader, wahrscheinlich wie du. Ich habe mir nicht 6 Stunden reingeballert. Aber ich kann es mal kurz aufzählen. Ich habe Craven the Hunter geschaut, warum auch immer. Ich habe Gladiator 2 geschaut, da können wir auch noch drüber reden, da gibt es auch noch 2-3 Worte drüber zu verlieren. Ich habe, und jetzt kommt der absolute Oberknaller, ich habe gemeint, mein Hirn schmilzt aus meinem Körper raus, aus der Tür raus und geht irgendwo in eine Ecke sich verziehen, wo ich mir Red One auf Netflix reingezogen habe. Der Weihnachtsfilm für 250 Millionen mit dem Dwayne The Rock Johnson, weil ich wollte wissen, wie sieht überteuert produzierte Weihnachtsscheisse aus. Ich kann es fast nicht anders sagen. So plakativ muss ich das jetzt sagen. Und das habe ich für euch, das Opfer habe ich für euch gebracht. Und jetzt dürft ihr gerne sagen, über was wir kurz reden. Oder was ihr auch gesehen habt.
Ich glaube, das Thema Enttäuschung, wo hier, ich finde es übrigens von euch beiden mega gut oder mega schön, dass ihr die Scheisse, die ihr euch habt, reindrückt, die ich mir dann nicht muss anschauen, weil ihr mir das weit und breit könnt schildern könnt, dass einem eben das Hirn davon schmilzt oder sonst andere Körperteile, weil ich kann mir es fast nicht mehr antun. Wenn ich sehe, dass es wirklich so scheisse ist von 1000 Meter Gegenwind, muss ich sagen, nein, das ist mir dann manchmal meine Zeit nicht mehr wert, aber merci, dass ihr das hier auch könnt einbringen könnt. Aber es gibt ja noch andere Sachen, wo man doch ein bisschen Hoffnungen hat und zum Beispiel auch Reviews.
Warte, vielleicht noch schnell. Ja, sorry. Du gehst schon weiter. Ich habe nichts gesehen von diesen Filmen, die der Mephisto da erwähnt hat. Ich meine, bei Gladiator kann ich es noch so ein bisschen nachvollziehen, dass man den schaut. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, dass man die Neugier hat nach dieser Vorlage, wo man ja ein bisschen skeptisch war, dass man wahrscheinlich nicht ganz dorthin kommt, wo aber auch Teil ja nicht so schlecht finden. Aber Red One, Mephisto, wieso machst du das, oder?
Weil, also kennt ihr den YouTube-Kanal Pitch Meeting? Den kennt ihr sicher auch. Ich kann euch jetzt genau sagen, wie das Pitch Meeting ist abgelaufen. Der Dwayne, der Rock Johnson, der sowieso ja ein paar Exklusiv-Deals mit Netflix hat, der ist in Ding reingekommen und hat den Produzenten und dem Streaming-Dienst gesagt, so Freunde, da bin ich. Also, ich habe eine super Filmidee. Wir machen jetzt so einen Action-Weihnachtsfilm. Wir brauchen ein paar gute Schauspieler, das zieht immer die Leute. Wir haben keine Ahnung, was wir erzählen wollen. Digitaleffekte, scheissegal, es sieht alles komplett beschissen aus, aber es kostet mindestens 200 Millionen. So viel hat nämlich der Film nämlich gekostet. Wir nehmen noch den J.K. Simmons mit, der Gottverdammt ein absolut super Schauspieler ist, der bei Whiplash absolut abgeliefert hat, für sein Leben fast, der leider jetzt auch muss aufpassen, dass er nicht in Trash abdriftet. Und Dwayne Johnson ist einfach, der soll wieder wrestlen. Er soll wieder gehen, das kann er. Aber ich mag dem seine Excusé-Fresse einfach nicht mehr sehen. Und nein, ich wollte wissen, warum vor allem auch der Audience-Score bei fast 80% ist. Also irgendjemand scheint sich ja an diesem Film zu unterhalten. Wenn es nicht Kritikerinnen und Kritiker sind, wer ist es denn? Ich bin es nicht und ich kann den Film nicht empfehlen. Er ist weder ein guter Weihnachtsfilm, noch ist es ein guter Actionfilm, noch ist es ein guter und irgendetwas einfach vergessen. Einfach vergessen. Und ja, mit dem Craven, das ist die grösste Frechheit, die ich je im ganzen Comic-Universum jemals gesehen habe. Und ich weiss noch, was ich gesagt habe, als wir den Trailer besprochen haben, Tommy. Habe ich noch gesagt, ja, das könnte vielleicht etwas werden. Nichts ist es geworden. Absolute Grütze ist es. Und jede Kritik, die bis jetzt rausgekommen zu diesem Film, hat recht. Und es ist eine Frechheit. Und was der hey, schon nur wieder nein, ich will gar nicht anfangen. Der Aaron Taylor Johnson, wo einfach gefühlt wie ein Roboter mit breiten Schultern durch das Bild läuft, permanent, selbst wenn er irgendwie so etwas ganz Normales macht, wie ein Glas Wasser trinken, sieht er aus, als hätte ihm irgendjemand einen Kleiderbügel hinten auf den Rücken getackert. Und ich so, ja, du hast trainiert für diesen Film, wir glauben dir's, hör auf, du jetzt wieder Schauspieler, du kannst es ja. Wir haben ihn übrigens jetzt gerade bei Nosferatu gesehen. Er ist ein guter Schauspieler, er wird ja als James Bond gehandelt und. Aber das ist echt für nichts. Der Film ist für nichts. Sony muss das alternative Marvel-Universum endlich nach Madame Web und Morbius beerdigen. Alles andere wäre eine Frechheit und das bestätigt Craven. So, jetzt habe ich viel geredet, jetzt könnt ihr wieder.
Ja, was ich noch tragisch finde, als kleine Fußnote zu dem Rant von Craven, wo ich ja eigentlich gewusst habe, dass das wirklich scheiße wird, das habe ich eigentlich jetzt gesehen oder respektiv gespürt, muss man sagen, dass der Sony-Boss, oder, wo der bei Sony Pictures tätig ist, nennen die Reviews nicht versteht, Audience und Metacritics von der Fachpresse, muss man sagen, er lebt in einem anderen Universum. Ich weiss nicht, in welchem Universum das er lebt, aber dass er nicht erkennt, dass das, was Sony produziert, hier wirklich eben Dünnschiss ist, zum Teil in der Comic-Welt, und man das wirklich nicht kann brauchen und eigentlich alle auch das Feedback geben, oder, ein unbrauchbares Zeug ist. Das finde ich ein bisschen dreist von ihm, oder? Dass er sagt, ich glaube jetzt einfach allen nicht. Die leben irgendwo auch nicht in meinem Universum, wo das, was wir produzieren, die Kacke, einfach als gut empfunden wird. Und wer dort Screening-Reviews macht, würde mich noch wundern, sind wahrscheinlich irgendwelche Sony-Mitarbeiter, die irgendeinen Paycheck dürfen abholen, dass sie sagen, mal, okay, das können wir vielleicht auch im Kino bringen. Bringen sie im Kino, es ist gut. Und das ist dreist. Oder dort sollte Sony Pictures sagen, no, das geht nicht. Hört auf Kritik, hört auf die Audience, wir canceln das Zeug. Wir stampfen sie, es ist nicht brauchbar. Und das tut weh, oder? Wenn man sieht, wie du sagst, oder viel Budget, viel Schauspieler, die man verheizt mit Kack-Scripts, wo eigentlich namhafte
Leute sind. Hey, Russell Crowe, Tommy. A Beautiful Mind. Wir reden vom Russell Crowe. Gladiator Ace.
Ja.
Weltstar, der dort einfach auswirkt, ja. wie von Laiendarsteller vom irgendwie Schauspielhaus Hasli Rüegsau, wo einfach wirklich ein billiger russischer Akzent könnte mehr besser nachmachen als er. Das ist eine Frechheit, was der da spielt.
Nein, es ist schwierig.
Und noch 20 schwierig, Millionen auch mitnimmt. Nein, also das
geht nicht. Die schlechten Scripts. Das Problem ist, die Schauspieler haben ihre besten Tage auch hinter sich und greifen dann zurück auf gewisse Scripts, weißt, wo so schrott sind, wenn sie in ein gewisses Alter kommen. Russell, habe ich das ein bisschen das Gefühl. Aber gerade Aaron Taylor Johnson, der sich dann casten für eine sehr popelige Rolle, was übrigens andere Jungschauspieler leider auch machen, Nachwuchsschauspieler, die gut sind, eigentlich eben super wären. Hashtag The Crow oder kennen beim Skarsgård. Es ist einfach schade für die Karriere. Es sind eher so Filme, wo man sich kann denken und anspülen und sagen, warum habe ich dort mitgespielt? Also, Paycheck, ich weiss es nicht, was es ist, aber ja, plus am Ende, das braucht es nicht und ja, bitte weniger von Serien können wir ja nach wie vor festhalten. Ja.
Ich werde nur noch ganz kurz, dann bin ich still und dann könnt ihr übernehmen. Noch schnell etwas zu Gladiator 2 sagen. Den habt ihr beide nicht gesehen, gell?
Nein.
Jetzt habe ich mir geklemmt.
Genau. Kurz einfach, oder? Ich verstehe nicht, wenn man über 21 Jahre darauf wartet, dass irgendjemand ein gutes Skript schreibt für einen zweiten Teil von Gladiator, obwohl ich immer noch sage, es braucht keinen zweiten Teil von diesem Film von Ridley Scott. Und nachher kommt Ridley Scott, bekommt nach so vielen Jahren ein Skript auf den Tisch. Und das Skript ist eigentlich ein schlechtes Remake vom ersten Teil, wird aber als Fortsetzung verkauft und wird noch ein bisschen aufgeblasen mit ein bisschen mehr Effekten und ein bisschen mehr Showwerten. Und dann hat man das Gefühl, dass sie jetzt der zweite Teil, wo die ganze Welt darauf gewartet hat. Nein, Spoiler, niemand hat darauf gewartet, was übrigens auch Kinokasseneinnahmen zeigen. Der Film hat fast 300 Millionen gekostet und wird sein Geld im Leben nie mehr einspielen. Und das ist einfach das, was ich nicht verstehe, dass man nachher solche, sage jetzt nicht, dass sie ist jetzt nicht ein Franchise, sondern ein Film, wo ein Nachfolger nach langer Zeit bekommt. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Lass es sein. Lass die Filme sein, wie sie sind. Die waren gut für ihre Zeit. Fertig, das passt. Und mehr braucht es nicht. Punkt. Und damit braucht auch niemand Gladiator 2. Den müsst ihr nicht sehen. Schaut es eins und dann wisst ihr, habt ihr die ganze Story gesehen, weil das 2 ist plus minus ein Remake von 1. Nur schlechter. Mhm. So, mhm. Jetzt bin ich still, jetzt muss der Moski mal wieder reingeholt werden. Versinkt er noch in seinem Schnaps, weil er sich noch erholen muss vom Rebel Moon Review.
Rebel Moon, bin ich irgendwie immer noch auf dem Mond oben. Aber der Tommy hat eigentlich vorhin schon einsteigen. Ja.
Excuse, Tommy.
Noch für etwas.
Ja, sagen. Ich glaube, jetzt lasse ich es ein bisschen für mich eine Mikrobombe platzen. Oh, ich habe den Film verteidigt und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das wird einer von meinen Lieblingsschauspieler bleiben. Und der erste Teil hat mir richtig Strubi-Vibes gegeben. Und wir reden vom Joker von Lia Dö. Er ist im Nachgang zur Enttäuschung geworden. Ich habe ihn verteidigt, er hat ein paar Szenen, er hat ein paar Sachen an sich. Und dann habe ich den Kontext aufgebaut zum ersten Joker-Film, weil ich den auch wieder in Erinnerung habe geholt und noch auch wieder mal habe geschaut und habe einfach dort müssen sagen, so einen guten ersten Teil von einem Film hat so einen guten zweiten Teil verdient gehabt. Das tut mir im Nachgang, wieder der Nachgang, extrem weh. Weil das Potenzial, wo die Vorlage in Origin-Story von der Joker mit dem Phoenix wäre so gut geschrieben gewesen und Todd Phillips hat es so visuell und inhaltlich so perfekt umgesetzt mit einem Mikrobudget von nicht mal 80 Millionen. Und dann kommt mit dem zweiten Teil mit so einem grösseren Budget und ich muss sagen, es ist nicht mal das Sing-Song, da haben wir auch darüber geredet, oder wenn Musik reinspielt, ich bin was Musik angeht, bin ich stressbefreit, nicht gerade Musical, aber anyway, es war nicht das bei mir, was bei Folia da war. Es war für mich die Ausführung und der Tiefgang gewesen, wo der Arthur Fleck in dieser Rolle, nicht mal die Anlehnung, wo viele Fans sagen, ah, es ist zu wenig Comic oder so, nein, ist es für mich auch nicht, Jungs. Für mich war es gewesen, Todd Phillips hat hier irgendeine Provokation wollen spielen, ausagieren, die aber ins Leere gelaufen ist. Das ist sein Film nicht gut geworden. Und er hat eigentlich wollen, so fast wie ein Comic-Universum-Welt in der Filmwelt für mich fast ein Spiegel vorhaben. Hey, dieses und jenes, die deuten so ein plakativ Comic-Helden falsch erzählen, hat das aber näher in seinem Film das falsch ausagiert. Das klingt jetzt ein bisschen komplex und komisch, aber einfach so wie eine Persiflage, die nicht gelungen ist, sage ich jetzt mal. Und das im Inhalt und in der Pointe vor allem von dieser Figur, eben Arthur Fleck. Und das hat mich ein bisschen jetzt im Nachgang. Darum kommt hier der Flop-Term. Das weiss ich nicht, Mephisto, bist du ein bisschen überrascht, dass ich das jetzt hier anfüge?
Ja, du bist ja eigentlich in der Nachbesprechung, die wir auch hier auf dem Podcast gemacht haben, eigentlich relativ positiv zu Folie à deux noch eingestellt gewesen, gegenüber den allgemeinen Kritiken im Netz und von den Kritikerinnen und Kritikern da außen von den Professionellen, dass ihre Stimmen wirklich zu einem grossen Teil sehr, sehr negativ waren. Bis heute der Film ist gilt als veritabler Flop, das muss man so sagen, auch an der Kinokasse, gegenüber dem ersten Teil, der ja über eine Milliarde eingespielt hat. Gegenüber seinen Produktionskosten war das ein Wahnsinn gewesen. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich auch für den zweiten Teil. Und im Nachgang muss man wirklich sagen, es war eine Enttäuschung gewesen. Absolut, ich bin bitter. Das hat einen besseren zweiten Teil gebraucht. Und nach wie vor leidet das DC-Universe an allen Ecken und Enden. Wir haben es vorher gehabt, wenn es darum geht, wie geht es weiter mit der Comic-Welt jetzt auf der Marvel-Seite. Aber auch bei DC ist einiges, wo im Argen liegt. Und ob der James Gunn der grosse Retter wird sein, muss sich zuerst noch beweisen.
Ich möchte da gleich noch ein bisschen widersprechen. Ich war an dieser Podcast-Folge ja nicht dabei gewesen. Ich habe sie zuerst relativ spät geschaut, der Joker, Folie à deux. Und bin natürlich mit all diesen Vorschuss-Sachen, die da gesagt wurden in der Kritik, in diesen Film natürlich reingegangen. Und ich glaube, das Hauptproblem oder, von Joker 2 ist eigentlich die Erwartungshaltung, die man an diesen Film hat. Oder? Eigentlich auch so ein bisschen die Weiterentwicklung jetzt gesehen, weißt, hast du das Gefühl, du willst jetzt wissen, wie die Figur weitergeht, wie sich die Geschichte rund um den Joker ja weiterentwickelt. Und das fehlt. Und dann begreife ich eigentlich, dass man eher enttäuscht ist ab diesem Film. Ich finde aber, eigentlich die Figur Arthur Fleck, die ja hier im Zentrum ist und gezeigt wird und einfach noch mehr ins Zentrum rückt als im Eis, warum das Reber von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, sondern nur als Joker ja angesehen wird, wird ja jetzt hier eigentlich so alles zugespitzt und noch dramatischer aufgezeigt. Und dann natürlich auch in der Form von der Lady Gaga, wo die Harley Quinn spielt, wo ja ihn auch nur akzeptiert, weil er Joker ist und der Arthur Fleck will ja eigentlich niemand haben. Und das tue ich eigentlich im Film hoch anrechnen. Oder die Prämisse dort innen zu haben. Und wenn jetzt der Film Arthur Fleck würde heissen und nicht Joker Folie à deux, dann hat er auch viel ein höheres Rating bekommen.
Ja, jetzt komme ich eben darauf zu sprechen, Moski. Das, was du sagst, gebe ich dir teilweise recht. Weil eben die Provokation eben mit dem, dass er eigentlich sehr den Fokus auf Arthur Fleck und nicht aus einer Joker-Rolle comichaft hat gelegt, hat genau das Potenzial eigentlich sollen zeigen, im Sinn von, ah, ihr erwartet jetzt einen Joker-Film, ich gebe euch aber einen Arthur Fleck-Film. Aber das ist einerseits die Fanenttäuschung, die sehe ich auch. Und mir ist es aber eine weitere Pointe, nämlich die, dass das psychologisch der Term, der dort drinnen vorkommt, nicht gefunden hat, die kranke aber Folie à deux mit Harley Quinn, mit der Twinzel, hat einfach für mich noch viel mehr können ausspielen. Und das ist im Nachgang nach mir so rein. Wenn er das hätte wollen, dass er das jetzt nur als psychologisches Drama hätte wollen erzählen, hat er eigentlich für mich jetzt im Nachgang, das ist jetzt eine Kritik von der Kritik, blöd gesagt, hat er das noch anders sollen umsetzen. Also für mich hat er dann auf der zweiten Ebene, wo ich sehe, wo er hat wollen machen, der Todd Phillips, leider eben im Nachgang dann zu wenig, auch zu wenig funktioniert. Das ist sehr kritisch, ich weiss. Aber das ist so, weil ich die Wartung hatte, wo der Vibe mir den ersten Film hat gegeben, ich nicht mehr gespürt habe. Und ich habe das auch wollen gespürt, habe mich daran geklammert und habe ihn jetzt im Nachgang wie verloren. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber weißt, manchmal beurteilt man etwas aus einer gewissen Distanz nochmal wenn man sieht, im Kontext zum ersten Film zum Beispiel, oder wenn man den eben nicht mehr aufbauen kann, und da komme ich dann auch noch mit etwas Weiterem, was wahrscheinlich auch noch schnell zu reden gibt, das war hier der Fall gewesen, so. So, ja.
Okay. Eben, also ich kann es nachvollziehen, ich habe es jetzt aber nicht ganz so schlecht gefunden. Ich glaube, so die Meta-Ebene hat bei mir recht gut funktioniert.
Jo.
Ja komm, dann gehen wir doch weiter. Dann steige ich mal ein mit etwas. Ich habe so natürlich eine hohe Erwartung gehabt nach Poor Things von Yorgos Lanthimos auf seinen neuen Film Kinds of Kindness.
Maski! Maski!
Und
Maski! Hey, Match!
Ja.
Das habe ich schon gedacht, ich weiß nicht, dass der da ein Match hat.
Ich glaube, das kann man jetzt hier nicht so abfeiern, wenn man ein Match hat, weil es ist ja eine Enttäuschung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die hier nicht erfüllt ist worden, wo für mich nicht funktioniert, der Film mit diesen drei Geschichten, wo irgendwie soll verwoben sein, aber ich nicht so ganz so gespürt, wie die jetzt genau wirklich zusammenpassen sollen. Man hat gescheiter einfach drei Kurzfilme gemacht, die man dann als Einzelne so hat rausgegeben. Ja, darum ist es für mich eigentlich kein richtiger Film, der jetzt da dann ist übergekommen.
Ja, du redest schon von Kind of Kindness und vom Yorgos. Und ich meine, was mich freut, ist zwar zynisch, fast ironisch, aber es freut mich, dass du das genau gleich wahrgenommen hast, weil der Film gar nicht mal nur so underrated war, aber für einen Yorgos Lanthimos-Film schlecht weggekommen ist, vor allem, wenn man das Cast sieht, oder? So, das ist Who is Who. Also, wenn man Emma Stone hat, wenn man den William Dafoe, Jesse Plemons, Margaret Qualley, das ist wahnsinnig viel Substanz an Schauspieler, wie du es hast gesagt. So ein Skript, das einfach so ein bisschen zersetzt wird, aber niemand wirklich so zum Zug kommt in seinen Rollen, wo das Ganze nicht so breit wird im Plot. Man geht so ein bisschen zu leeren. Und das war mega schade gewesen. Das ist schade für die ganz, ganz guten, tollen Schauspieler.
Eben, also die können ja überhaupt nichts dafür. Die spielen auch alle sehr gut. Aber eben, die Geschichten passen nicht zusammen. Ich habe es schon ein bisschen gesehen, aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass du das zusammennimmst. Und so, dann geht es ja so lange, oder, weil es so wie drei Geschichten sind. Also, ja. Klar, es ist skurril, wie immer, aber so ein bisschen uninspiriert gewesen, das Ganze.
Also, für einen Yorgos. Es wird ein bisschen noch untersetzten Experimentalfilm. Also, wo einfach nicht so gezündet hat, ja. Genau. Jo, hey, Mephisto, was läuft bei dir in den Enttäuschungen?
Ich bin schon fast ausgelaugt.
Bist schon fast durch.
Aber werft nochmal einen in den Ring, weil ich glaube, wir haben noch ein Match.
Also, ich glaube, ich werfe ihn. Es ist ein sehr gross angekündigter psychologischer Horror-Thriller Joker, wo die Leute gefunden haben, meine Güte, der Trailer hat auch dementsprechend eigentlich schon ansprechend ausgesehen. Und da habe ich gefunden, da kommt etwas Gewaltiges. Da kommt wirklich auch ein screenmässig sehr interessant und er hat auch so eine gute Attitude gehabt. Ich rede von Longlegs. Longlegs hat mega viel Vorschusslorbeeren bekommen. Ich selber habe ihm es auch gegeben, weil mich der Trailer eigentlich noch gepatcht hat. Aber in der Endabrechnung, als ich dann den Film gesehen habe, habe ich gefunden, okay, es hat ein paar Szenen. Aber auch dort wieder, es ist trotzdem, dass der Nicolas Cage, der Longlegs spielt, Hashtag Bösewicht, whatever, ich sage jetzt nicht zu viel drüber, vielleicht noch für die, die schauen wollen. Aber auch der, es ist irgendwo, er hat es gut gemacht, er hat es cool gemacht, seine Abwacktheit, Skurrilität. Aber am Schluss ist das ganze psychologische und Schocker-mäßige für mich einfach so ein bisschen angeteasert worden. Wo da nicht am Schluss im Moment so, das ist zwar eine latente Bedrohung spürbar, aber wie alles ein bisschen zu wenig, oder? Er spielt ja mit Andeutungen, mit sagen Sie jetzt, bei Seven Attitudes kann man sagen, oder? Also ein bisschen auch mehr übersinnlich zwar, aber sogar ein bisschen, wenn man es auf Game-Genre würde nehmen, Alan Wake-Szenario mit eben dem natürlichen Goosebump, der ein bisschen drin soll sein. Oder der Schluss ist nachher die Auflösung, habe ich eigentlich sehr auch ein bisschen platt gefunden. Also das ist, Anfang hat so angezogen, und eben, es ist die Bedrohung, die langwegs da immer ein bisschen aufflackert, auch mit den Bildern, Kamera zum Teil, okay. Und dann hupft er so gegen hinten raus so flach ab. Und das hat mich enttäuscht, sehr enttäuscht, für das, dass der Film so hoch Vorschusslorbeeren und gelobt ist worden. Jungs, Longlegs.
Ja, ich gehe mit der Einig. Longlegs hat habe ich auch im Kino gesehen. Bin auch mit relativ hohen Erwartungen rein. Weil das auch ein bisschen anteasert worden ist. So ein bisschen psychologischer Thriller mit Anlehnung an Seven, mit Horrorelement und. So ein bisschen, ja, vielleicht haben wir mal zu hohe Erwartungen gehabt. Und das hätte er einfach nicht können halten. Das hätte er einfach nicht können halten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. Das ist einfach so, und ich gehe mit der Einigung.
Ja, ich glaube schon, dass Vorschuss-Lorbeer ein bisschen gross war. Mhm. Oder? Es ist der gefürchtigste Film, den es gibt vom Jahr. Ich würde jetzt nicht als ganze Enttäuschung abtun. Ich habe wirklich die ganze Inspiration sehr gut gefunden. Oder? Den ersten Teil habe ich wirklich sehr atmosphärisch und gut gefunden. Die Auflösung hinteraus hat mir auch überhaupt nicht gepasst, aber ich würde es jetzt gerade ein bisschen brutal finden, jetzt den also Enttäuschung abzutun. Aber ja, ich weiss, eben, es hat ja immer mit der Erwartungshaltung zu tun, die dann nicht erfüllt wird. Und das kann ich nachvollziehen.
Ja.
Genau, also komm, dann tue ich noch einen, wo die Erwartungshaltung zwar nicht riesengross war, aber gleich immer so ein bisschen die Hoffnung hat, dass es dann gut kommt. Du hast wieder mal ein Franchise, das für mich halt in die Hose ist gegangen. Und ich rede von Ghostbusters, Frozen Empire, wo eigentlich ja eine gute Ausgangslage hat, für da wirklich einen guten Film zu machen. Aber es hat nicht funktioniert, wieder mal auf die Story zurückzuführen. Man hat, glaube ich, ein bisschen zu viel wollen, respektive auch ein bisschen Angst gehabt, dass es dann nicht gut funktioniert. Und dann hat man da die Outcast wieder reingeholt, wo es einfach überhaupt nicht braucht. Die alten Leute, die da wieder erscheinen, aber die haben auch so ein bisschen wegen Nostalgie wieder müssen reinnehmen. Sie sind ja schon im letzten auch vorgekommen, aber es ist überhaupt nicht nötig, weil sie keinen Mehrwert wie bieten. Allgemein waren es eh viel zu viele Leute drin gewesen, und es tut sich völlig verzetteln, Nebenstories, weiss auch nicht was, und ja, das hat so viel Potenzial gehabt. Sie gehen wieder auf New York, sie gehen an den alten Standort, also man hat so ein bisschen, wie sie das Haus wieder entdecken, oder wo sie früher schon drin waren, wie sie das vielleicht renovieren. Ja, das hat ja so ein bisschen auch die Nostalgie getriggert, oder? Und nicht einfach, weil jetzt ein Schauspieler, der im ersten Film war, wieder vorbringst, der aber dann, ja, wie gar nichts macht und, ja, hat für mich überhaupt nicht funktioniert und ja, schade, oder? Wirklich schade.
Ja, ich kann ja sonst noch ein paar Kurznennungen in den Ring werfen, so ein bisschen runter.
Also ich habe noch etwas Grosses am Schluss.
Ja.
Ich habe noch ein jetzt Grösseres, aber dann können wir noch die
Kurznennungen. Ja, ich hoffe, überschneide nicht mit dir, sonst muss man in die Flanken grätschen. Also ich finde, ich einfach unverbesserlich 4 brauchen, hat es nicht gebraucht. Also die Filmserie, die kann man eigentlich jetzt abbrechen. Ist ein Animationsfilm mit den Minions, die werdet ihn kennen, gross, sehr, sehr beliebt, vor allem bei Kind. Der 4. Teil habe ich gesehen, muss ich sagen, ist mit Abstand der schlechteste in dieser Filmreihe. Und ich glaube, jetzt wissen sie wirklich nichts mehr zu erzählen, auch die neue Prämisse mit dem Superhelden Hintergrund, das funktioniert überhaupt nicht. Die Figuren sind ja wirklich nicht mehr gut, also die sind eigentlich ausverzählt und das merkt man, da wird einfach wirklich nur noch Geld verdient. Also die Animationsfilmreihe, die kann man eigentlich abbrechen. Für mich eine grosse Enttäuschung leider auch gewesen, weil ich glaube, dort wieder grosse Erwartungen hatte, ist A Quiet Place Day One gewesen. eine Filmserie, die mir ja, ich sehr gut gefallen hat. Der Kaczynski hat da wirklich etwas Grosses eigentlich im Horrorbereich aufgefahren. Und da ist Day One, habe ich gedacht, mal, jetzt will ich da ein bisschen mehr Hintergrundwissen bekommen. Wie ist das eigentlich alles entstanden? Wie ist das passiert? So eine interessante Origin-Story. Und das war es leider für mich nicht. Trotz der guten Schauspielerinnen, Schauspieler Lupita Nyong'o und Joseph Quinn, das war einfach wirklich eine kleine Enttäuschung. Oder einfach wirklich die Erwartungen vielleicht einfach zu hoch von mir. Und als allerletztes, Godzilla, X-Kong, The New Empire, wir haben euch im Schau-mal-Podcast erklärt, welchen Godzilla dass ihr müsst schauen müsst. Der ist es nicht. Den könnt ihr vergessen, den könnt ihr in die Schublade legen. Das ist die amerikanische Hau-drauf-Filmproduktion mit viel Budget und wenig Inhalt und vor allem wenig Substanz. Ein Film zum Vergessen. Und die Amerikaner bringen es wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr her, einen guten Godzilla-Film zu machen. Das ist meine ehrliche Meinung zu diesem Thema. Genau. So, meine Kurznennungen. Ist einer von denen drunter gewesen, Moski? Da habe ich Glück gehabt. Gut. Tommy, bist du mit mir einverstanden oder siehst du es ganz anders?
Nein, da kann ich schon mit dir einig gehen, was jetzt du, deine Erwähnungen, die du hier hast, gehabt. Ja, ich habe falls noch Ergänzungen. Eine wichtige, die ich auch noch finde, wobei das hat man schon ein bisschen gesehen, ich bin dort noch ein bisschen leiser Hoffnung gewesen, ist nämlich auch Furiosa, eine Mad Max Saga. Fury Road habe ich den Brenner gefunden, das ist auch in den Critics ja extrem abgegangen, ist ein super Film. Aber jetzt das ganze Prequel, das wir jetzt von Furiosa bekommen haben, teilweise, ist einfach wirklich schlecht gewesen. Muss man so sagen, bin ich enttäuscht gewesen, weil Mad Max Universe hat viel zu bieten, es hat riesen viel Potenzial. Ich habe auch die Hoffnung gehabt, dass der George Miller das Visuelle wieder reinholt und so. Aber es ist grützig gewesen. Zum Teil auch visuell wieder hier im Computer, Kack-Animationen von Autos und auch Wüsten-Szenen mit irgendwelchen Screens hinten dran. Und da muss man sagen, da hat man einfach alles besser gesehen. Und bei Fury Road hat man es gesehen. Man hat das Potenzial von Mad Max hier an die Wand gefahren. Man hat Stahlschaden im Motor gehabt, zum Teil für ihn in gewissen Szenen, nicht alles. Aber insgesamt war meine Erwartung sehr hoch gewesen, nach Fury Road. Und ja, bei den Critics ist er nicht schlecht weggekommen. Für mich hat es nicht funktioniert.
Ja. Also das ist jetzt da, wo ich reingrätsche. Ich kann es nicht verstehen, dass der in den Critics gut wegkommt. Das finde ich absolute Katastrophe, was da ist geboten worden. Sorry, der hat keine Handlung gewesen, wenn wir da irgendwie eine Saga erzählen. Er heisst ja so, eine Mad Max Saga. Das ist nichts. Das ist einfach eine Aneinanderreihung von Action-Szenen, die schlecht sind. Ich habe dann schon gesagt, der CGI-Feuer sieht aus auf der Playstation 2. Ich glaube...
Es ist nein, so, was? Es ist so. Scheiße.
Irgendwie sie haben Szenen gemacht mit... Ich glaube, Spielzeug auch genommen, wo sie irgendwie näher so gegeneinander da und das irgendwie wirklich furchtbar. Emotionen hat es gar nichts, nur weil der Anna Taylor-Joy einmal ein Tränchen über die Backe läuft, haben sie irgendwie das Gefühl gehabt, das war jetzt die Emotion gewesen. Also wirklich Dialog völlig belanglos. Und Chris Hemsworth, der super spielt, aber der spielt irgendwie für sich allein, wie im anderen
das
Film.
Ja, das ist so, ja.
Zu tun mit allem anderen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich furchtbar. Eben, du hast gesagt, der Vorgänger, so einen guten Actionfilm und das einfach nichts. Mm. Der hat für, ja, nein, mal gar nicht.
Oh nein.
Feuerabend!
Jetzt kommt noch eine Nennung, die eine Bombe ist.
Oh, jetzt. Muss ich den Schnaps
aufdauen? Jetzt wird Moski. Jetzt musst du, Mephisto, den Schnaps aufdauen.
Ich muss den Schnaps aufdauen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Irgendetwas, was ich auch hochgeratet habe.
Wir steuern hier gegen ein Finale zu. Ich muss aber hier dazu schnell etwas sagen. Im Vornherein. Meine Erwartungen, wenn wir von Erwartungen reden, die sind in der Königsklasse zu suchen. Die waren wirklich sehr hoch gewesen. Mit sehr viel Hoffnung, mit ganz, ganz vielem aus dem Universe raus. Und das hat ja noch Schweizer bezogen. Und ich glaube, langsam spürt es vielleicht der Mephisto, woher der Reis geht. Es geht in Space raus. Und es ist wirklich der Alien Romulus.
Ah, schau jetzt.
Ich muss
Achtung sagen, hier, in der Bando zum Maske, ich hatte ja in einer Bestlist gehabt. Das ist die Anspielung von Tommy, muss man
hier genau, sagen. Genau, das habe ich gerade überleiten. Du hast den in der Toplist gehabt. Es ist nicht in dem Sinne eben, nicht falsch verstehen, es ist ja kein Flop, es ist eine Enttäuschung. Und weil meine Erwartung an Romulus so hoch ist in der Alien-Franchise, ist das in der Ausspielung, wie es am Schluss nennen, abgegangen ist. Es hat gewisse Sachen, wie du es hast gesagt, Handmade, die da, es hat gewisse Elemente gehabt. In der Endabrechnung vom Film habe ich gemerkt für mich, hat man nicht die Vibes gehabt. Jetzt komme ich natürlich wieder dort her, gell? Alien 1 und Alien 2 ist der Messgrad von Romulus, Alien Romulus für mich gewesen. Und das ist das Problem. Ich bin mit dem im Kino, mit diesen zwei Filmen im Gepäck, im Kopf, und habe gedacht, jetzt kommt eigentlich weiter
aus dem etwas, wo wieder raus. Das Gefühl gibt. So.
Genau, oder? Weil das sind ja die Klassiker, unumstößlich, oder? Die hängst du irgendwo an die Wange in Science-Fiction-Universe und denkst so, yes, das ist es mal gewesen. Und mein Wunsch wäre gewesen, es jetzt herzuhängen, nämlich Romulus daneben. Und das hätte mir nicht gegeben. Er hätte mir nicht den Bezug gegeben, weil er ja zwischen Alien 1 und Alien 2 spielt, Aliens, also zwischen diesen zwei ersten Filmen, storytechnisch. Und ich habe gedacht, da fehlt jetzt der, bis jetzt spielen sie endlich das aus, das Element von gewissen Yutani Corporation, whatever, und so Tiefgang und noch irgendwelche Links dazu, zu dem ganzen Alien-Universum. Und auch bloß, wo dann plötzlich noch ein anderes kurios Wesen, Hashtag Alien, ist gekommen, hat man nicht rausgerissen. Aus dem raus. Ich glaube, das tut mir echt leid, das hier zu erwähnen. Vielleicht verstehst du mich, ich bin dort wirklich mit sehr
höherer Erwartung. Nein, aber so sind manchmal die Ansichten auch verschieden. Ich meine, wir sind beide grosse Alien-Fans und ich habe mehr halt die positiven Ansätze und den guten Willen, der da ist, in gewisse Details geflossen, in gewisse plastische Sachen, in gewisse Inhalte, in gewisse Aufmachung, in die Atmosphäre, die zum Teil für mich gestimmt hat, habe ich einfach höher geratet. Aber ich bin bitter, also das 1 und das 2 bleiben dort irgendwie noch die Bestmarken. Das muss man ganz klar so sagen.
Ich wollte es wirklich noch einmal sagen. Alien Romulus ist nicht der schlechte Film. Wie du sagst, es geht auch in die richtige Richtung. Aber ich habe ja wie gedacht, es muss es jetzt sein wieder. Oder weil das Action-Sci-Fi-Kino, wie es auf ein paar Einzelfilme, Dune, sind hier erwähnt und andere, die dort noch dem gerecht werden, ist viel schlecht gewesen, sehr schlecht. Was Romulus nicht ganz ist, aber weißt du, das Top-Notch-Blockbuster-Feeling, wo man denkt, hey, das ist ein mega krasser Super-Science-Fiction-Film, wo man die nächsten 10 Jahre so vielleicht nicht mehr wird sehen. Es klingt jetzt ein bisschen krass, aber das wollte ich für mich in Anspruch nehmen. So einen unumstößlichen Alien-Film, wo ich denke, es wird all dem gerecht und wie der Moski das so erwähnt, teilweise hat man zu hohe Erwartungen. Und dann ist die Enttäuschung halt nicht da, oder? Das ist so das Gefälle zwischen Erwartung und das, was man bekommt im Kino. Und das habe ich dieses Jahr, also letztes Jahr im 24, leider eben auch recht viel gehabt, wo man so sich etwas vorstellen wollte, ins Kino ist und denkt, yes, die Franchise ist cool, dann bekommt man es nicht ganz oder einfach gar nichts davon. Ja. Und
also ich bin jetzt bei Alien Romulus Ender, bei Mephisto, auch vor allem, weil ja die letzten nicht wirklich High-Flyer-Filme waren, ist das sicher ein Schritt vorwärts. Ich habe eigentlich eine erweiterte Top-Liste bei mir drin und habe wirklich auch gut gefunden. Ich kann natürlich das nachvollziehen, was du erst erzählt hast, wenn erstens natürlich die Erwartung so hoch ist. Und wenn der H.R. Giger halt nicht mehr dabei ist, wo irgendwie so ein Alien kann machen kann, dann kommt es halt eben so raus, wie sie am Schluss rauskommt. Und ja, das kann ich nachvollziehen, aber sonst auch so auch die Atmosphäre und alles habe ich wirklich sehr gut gefunden. Auch gerade natürlich im IMAX-Kino, wo ich das gesehen habe, sogar der Einstieg, wirklich, sind wir denn nicht sogar zusammen schauen,
Tom? Ja, wir sind nicht zusammen schauen und meine Vorfreude war ja gross gewesen, aber eben der Ernüchterung, weißt es ist ja so, dass bei Alien der Violence-Gore-Faktor. Ich wollte jetzt nicht sagen, man muss das immer konsequent brutal machen. Aber der Space- und Fear-Faktor und halt Alien auch gewisse Brutalität ausstrahlt, hat der Fede Alvarez für mich, was der Trailer hat angegangen, viel mehr von dem versprochen, oder? Space-Horror, oder? Und das ist es, ist ein Horrorwesen. Und dort auch wieder, für mich zu wenig ausagiert, oder? Und du hast auch gesagt, das Design oder, vom K.R. Giger, er fehlt, oder? Er fehlt uns halt als Künstler, als Ideenspender und das Alien ist noch und an dem haltet man sich. Aber dass man dann eben ein Wesen reinbringt, der in den Romulus, der so nicht reinpasst für mich, oder? Im Gesamtkontext, oder? Das hat mich dann auch ein bisschen stressen und halt auch Female Power, wo man sich gewöhnt ist von Ripley. Klar, sie wollte kein Ripley wollen sein, oder jetzt die junge Schauspielerin, Rain, also Elise Bainey, die dort gespielt hat. Mhm. Das war mir bewusst gewesen. Aber es waren gute Ansätze gewesen, oder Andy, der Android, gespielt von David Johnson, auch im ersten Teil von Romulus gut gespielt. Nein, gegen das Andy haben sie es einfach zu wenig dramatisch ausverzählt, oder? Oder das Bond zwischen diesen zwei, zwischen ihr, Rain und dem Andy, hat mehr mögen leiden. Mehr Qualität, bös gesagt, sage ich jetzt mal. Mehr Horror-Vibes. Und schade, ja, es tut mir leid, es klingt ein bisschen pessimistisch, aber wie dir sagen, das ist gleich ein guter Film, ihr könnt mich auch als Alien-Fan anschauen. Absolut okay. Erzähl mir jetzt halt, wie sentimental den ersten zwei Alien-Filme hergezogen. Absolut, das ist leider so, ja.
Aber darum machen wir ja eben auch die Folge hier und nennen es eben Enttäuschungen und nicht nur Flops, dass wir auch eben über die Filme können reden können, weil nur über die Flops da kann jeder abhaten und ja, wir haben da noch ein bisschen andere Sichtweise oder eben persönlich ist ja das auch Top- und Flop-Rankings sind ja immer persönlich und ein anderer hat vielleicht einen Film gern und einen halt weniger, so wie jetzt das hier bei Alien Romulus ist, wo jemand in Top reinwählt und jetzt jemand als Enttäuschung beziffert.
Ich glaube, wir sind durch. Ich habe nichts mehr, ich bin ausgeschossen, es hat viel anderes noch schlecht
gegeben. Froh haben wir nicht mit, genau, hören wir da auf, nicht mit ganz einem schlechten Film, der halt eher enttäuschend ist, aber schlecht ist er ja eben nicht. Das ist ja auch gut. Und wenn ihr die guten Filme wollt hören und die noch nicht gehört habt von uns und Serien, dann hört doch die beiden letzten Folgen, wo wir über Top und Serien und Top-Filme vom letzten Jahr reden. Und ja, in dem Sinn freue ich mich jetzt auf das 2025, wo wir dann hoffentlich wieder viel gute Top-Filme und weniger Enttäuschungen drin haben. Ich gehe raus. Ja, tschüss zusammen.
Ja, ich kann mich dem anschliessen. Ich schaue mal zuversichtlich in das neue Jahr rein. Ich hoffe, es wird uns die ein oder andere Überraschung sogar noch ins Haus flattern in diesem 25 im Kino. Wir bleiben mal optimistisch. Hoffe auf wenig Enttäuschungen und somit gehe ich auch und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Himmel mal.
Wir hoffen auf ein besseres Serie- und Kinojahr. Ihr habt sich ein bisschen rausgespürt, wir sind, glaube ich, auch ein bisschen ernüchtert mit dem einen oder anderen gewesen, aber es sieht doch zumindest in der Vorschau nicht so schlecht aus und das ist ein wichtiges Statement noch. Auch von unserer Seite her wird es noch eine Jahresvorschau geben, die sind wir am Vorbereiten, die wird auch kurzum veröffentlicht. Dann werdet ihr ein bisschen hören, was uns im Jahr 25 so erwartet. Hoffentlich mehr als das, was wir in den letzten 1,5 Stunden jetzt darüber geredet haben, die höhere Qualität hat, aber das ist doch anzunehmen. Es sieht nicht so schlecht aus, glaube ich. In dem Sinne bin ich auch draus. guten Start ins Jahr allen zusammen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal im Schau mal Podcast.